Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Wellehum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute haben wir uns hier zusammengefunden in illustrer Zweisamkeit, um über das Geschehen im Profisport der letzten Tage und Wochen zu sprechen. Und damit wenigstens einer hier vor Ort, beziehungsweise hier im virtuellen vor Ort, ein kleines wenig, ein bisschen Ahnung von der Materie hat, habe ich den Thomas dazu geschaltet. Guten Abend, lieber Thomas.
Hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Grüße. Wie geht's dir? Was macht die Pandemie mit dir?
Ja, nichts anderes, als sie schon ohnehin die vorigen Monate gemacht hat. Also, daher eigentlich ganz gut.
Also noch keine Ermüdungserscheinung, das Ganze. Wir ziehen das einfach durch. Soll der Rest vom Fest sich aufregen?
Ja, klar.
Wie so immer, woran du nichts ändern kannst, regt dich auch nicht drüber auf. Aber woran wir was ändern können, ist zumindest mein Kenntnisstand in puncto Radsport wieder ein bisschen aufzufrischen. Und wer nicht die Muße hat, sich alles anzuschauen, überall mitzuverfolgen, ist die nächsten gut 5,5 Stunden hier gut aufgehoben, wenn wir mal einen Flug durch die Gemeinde machen. Ja, wir hatten das letzte Mal, wenn ich mich recht entsinne, aufgehört, aufgehört ist jetzt das falsche Wort irgendwie. Wir sind gekommen bis Paris-Nizza, Etappe Nummer 5. Und mir fehlt jetzt gerade hier so ein bisschen noch die Kapitelmarke. Gut, dann machen wir noch eine. Also, Paris-Nizza. Es ging weiter mit Etappe in diesem Fall. Etappe Nummer 6. Vielleicht nochmal kurz von mir zumindest die Auffrischung, wie der Stand der Dinge war vor dieser Etappe. Etappe Nummer 5 war, glaube ich, die Etappe Sprint. Sam Bennett gewonnen. Gesamtklassement sah es dann so aus. Also für mich zumindest sah es so aus, als wenn Primož Roglič da einigermaßen so solide durchmarschierend wird. 30 Sekunden, 31 Sekunden Vorsprung von Maximilian Schachmann. Und vor allen Dingen in der Souveränität, die er an den Tag legt, wirklich so, dass man gesagt hat, ja, da muss jetzt schon noch viel passieren, dass Schachmann seinen Titel verteidigen kann. Hast du das auch zu dem Zeitpunkt so gesehen?
Das ging ja auf Etappe 6 nahtlos so weiter, die Roglič-Festspiele.
Ja.
Also das war eine Etappe, wo ich vielleicht gedacht hätte, da kommen Ausreißer durch, Brignole nach Biot, 200 Kilometer, eigentlich auch ja, prädestiniert von der Ausreißergruppe. Und am Ende waren aber tatsächlich ein ziemlich geschlossenes Feld vorne. Und Primož Roglič hat sogar an dem Tag einige Sprinter da im Sprint stehen lassen.
Wundert mich ein bisschen, dass er Anfang der Saison, also Mitte März, schon so in die Vollen geht, ne, anstatt zu sagen, okay, mein Gott, also was soll ich mich jetzt hier bei Paris-Nizza so kaputt fahren?
Und ja, aber es war in den letzten Jahren auch eigentlich so, dass er eigentlich an jeder Rundfahrt, an der er teilnimmt, auch ganz vorne zumindest in den Top 3 mitmischt.
Ja, ja, aber ist das klug, ist die Frage. Ne? Also kriegt er nicht irgendwann mal die Quittung dafür. Weißt du, ich finde es auch immer. Man muss ja auch mal, ne, also der Kölsche sagt ja auch Jönne könne, ne, also muss er bei so einer Etappe da, wo er jetzt ja auch, ne, ob er da gewinnt oder ob er da Zehnter wird oder Zwölfter, ne, solange ein Schachmann, der an dem Tag 19. geworden ist, keine Zeit abnimmt. Dieses, also ich muss da manchmal schon an Eddie Max denken, ne, wollen wir das neue Adjektiv, dieses Kannibaleske mal kreieren.
Ja, ich glaube, so schlimm ist es noch nicht bei ihm, aber das ist schon, der nimmt mit, was er bekommen kann.
Ja.
Und auf der Etappe war es ja ganz interessant, weil da auch der König Quickstep sich sehr intensiv um die Nachfahrarbeit bemüht hat. Die hatten gehofft, mit Sam Bennett nochmal zu gewinnen, aber dieser letzte kleine Hubbel da am Ende, das waren ja vielleicht 2-3 Kilometer, die es noch bergauf ging, waren einfach zu schwierig für ihn. Also ist bis 1,5 Kilometer vom Ziel mitgekommen mit den anderen und dann hat man gesehen, da stand der still wie ein Eimer, also dem stand das Laktat bis zu den Ohren.
Mhm. Welches Team war das? Bora Quickstep, hast du gesagt?
Ja. Der König Quickstep.
So eine kleine Anspielung auf etwas, was vielleicht noch kommen mag oder uns in Zukunft droht.
Wer weiß. Wer weiß.
Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ne? Und weiter geht's mit dem nächsten Tag, 7. Etappe. Auch eine Etappe, wo ich hinterher Sachen so gelesen habe, von wegen, ne, also Roglič verteilt keine Geschenke, hast du es genannt. Muss man da wirklich alles mitnehmen? Hätte es nicht gereicht, wenn er sich hinten dran hängt und einfach seinen Sieg verteidigt? Gab es da wie heißt es hier, Bonussekunden eigentlich? Nee, ne? Ich glaube nicht.
Weiß ich gerade auch gar nicht genau, ob es da bei Paris-Nizza
noch. Bin mir eigentlich sicher, dass nicht. Naja, aber Bergetappe, es ging bergauf am letzten Stück und da hat er bewiesen, dass er auch also nicht nur auf diesen kurzen, ich sag mal, Michael Matthews Anstiegen, sondern auch auf langem schon so in Form ist, dass er alles kaputt fahren kann.
Wieder. Ja, und ich war auch überrascht, also Primoz Roglic war da aus der Favoritengruppe der Beste, zusammen mit Maximilian Schachmann, vor allem, dass Maximilian Schachmann an so einem langen und auch recht schweren Berg, La Colmaine. Klar, der war im letzten Jahr schon mal auf dem Programm, als er auch gewonnen hat, aber da hat er sich so knapp hinter Thijs Benoot ins Ziel gerettet und ja, dieses Jahr da nur 5 Sekunden hinter Primoz Roglic reingekommen. Zeigt, dass er sich in Sachen Bergfahren nochmal verbessert hat. Mhm. Aber um da nochmal auf diese Situation mit Primoz Roglic zurückzukommen, also es war so, dass noch ein Ausreißer vorne war, Gino Meder, ein junger Schweizer, den viele schon als sicheren Sieger dieser Etappe gesehen haben. Und dann 100 Meter vorm Ziel kommt Primoz Roglic wie eine Rakete vorbeigeschossen und holt sich dann noch den Etappensieg. Also emotional war das sicherlich für viele Fans eine herbe Enttäuschung, die es dem Ausreißer gegönnt hätten. Mhm. Und da waren hinterher auch die Diskussionen groß, muss das jetzt sein, dass er da den armen Kerl noch absprintet.
Ja, also das ist genau, was ich meinte, ne? Das war vielleicht auch schon ein bisschen vorweggekommen auf diese Etappe. Ja, muss das sein? Also ich finde gute Argumente dafür, dass es sein muss. Ne? Also einfach, ihr könnt ja, das einfachste Argument wäre, ey, ich fahre hier Geld ein, was aufs Team ausgeschüttet wird. Und wenn dadurch, dass ich jetzt hier gewinne, am Ende des Tages der Mechaniker hinten nochmal 200 Euro mehr in der Tasche hat, wird er sich bedanken, wird er sich freuen. Und ich habe denen gegenüber ja auch eine Verantwortung.
Ja, ich glaub, zumal ja auch die Mannschaft den ganzen Tag gearbeitet hatte. Von daher kann man schon nachvollziehen, dass er da auf Etappensieg gefahren ist. Aber aus rein taktischer Sicht ist es vielleicht dann manchmal cleverer, da etwas zurückzustecken.
Und da kann man ja auch sagen, also ne, nach dieser Etappe natürlich weiterhin im Führungstrikot, hat dann insgesamt in diesen 2 Tagen auch seine Führung von 31 Sekunden auf 52 Sekunden ausgebaut, also nochmal ein bisschen mehr draufgepackt. Und naja, aber wie heißt der alte schöne Spruch? Karma is a bitch. Am letzten Tag kam etwas, was ich, wenn ich ehrlich sein darf, also hättest du mir gesagt, pass mal auf, Hoffi, mein Einsatz 100, du 5, der Schachmann dreht das Ding noch. Nö, hätte ich gesagt, lass mal. Ich kaufe mir
zumal diese letzte Etappe, ja, also es war ja lange in der Schwebe, wie überhaupt dieses Paris-Nizza zu Ende gehen würde, weil man ja nicht nach Nizza fahren sollte oder durfte, aufgrund der Pandemie. Und dann gab es eine Regelung, dass man da außerhalb so eine ja, Mini-Bergankunft macht. Also es waren dann auch nur 93 Kilometer insgesamt die Etappe mit einem, ja, ziemlich leichten Schlussanstieg, also wo eigentlich gar nicht mehr so richtig viel hätte passieren können, hätte man gedacht. Also das war eigentlich pro forma halber, dass der Primoz Roglic ins Ziel fährt und die Arme in die Luft streckt. Aber auf der Etappe wurde von Anfang an Vollgas gefahren und ja, also vielleicht hat sich das bewahrheitet, dass man, dass es so aus dem Wald wieder heraushalt, wie man hineinruft in Sachen Primoz Roglic, weil er hatte 2 Stürze und gewartet hat keiner. Dazu muss man aber auch sagen, dass als der 2. Sturz passierte und Roglic dann nochmal einen Defekt hatte, das Rennen natürlich schon voll im Gange war. Also da kannst du auch vorne das Feld nicht mehr bremsen, wenn die einmal da richtig losgefahren sind.
Naja, und ich sag mal so, mit dem Benehmen der Tage davor ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, ne? Aber also er hat sich in den letzten Tagen davor nicht unbedingt so als der freundliche irgendwie qualifiziert oder man hätte vielleicht auf andere eher gewartet als auf ihn, sagen wir mal so. Wie du sagst schon, Streckenlänge, kurze Etappe, 92 Kilometer insgesamt nur und ich hatte wirklich nur so im Ticker so ganz am Rande ein bisschen was gelesen und dann mitgekriegt, also irgendwie Schachmann noch gewonnen, ich konnte es überhaupt nicht fassen und dachte, na okay, was ist denn da passiert, aber dann hast du mir von den 2 Stürzen berichtet, deren, ich glaube im Nachgang, da war der eine war auch gar nicht so leicht, also nicht so, nicht mal eben
kurz. Ja, also man hat ja auch am Fernsehen gesehen, dass da komplett am Hintern die Hose weg war, also und da alles aufgeschürft. Von daher glaube ich schon, dass es ihn da recht hart auch teilweise getroffen hat. Und aber man muss ihm zugute halten, er hat hinterher alles versucht, um da noch wieder ins Peloton reinzukommen und war bis auf na 100 Meter vielleicht dran, aber dann hat er keine Chance gehabt, weil es dann zwei, drei Mannschaften wirklich vollgefahren sind.
Mhm.
Und man muss ja auch sagen, bei Primoz Roglic, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass er irgendwie durch sowas noch eine Rundfahrt verliert. Also kann uns ans letzte, da hat er an die Dauphiné beispielsweise erinnern, als er auch gestürzt war und dann ja im gelben Trikot, meine ich sogar, die Rundfahrt dann verlassen hat. Und beim Giro vor 2 Jahren, also 2019, hat auch quasi so ein Sturz in der Abfahrt sozusagen das den Anfang vom Ende für ihn eingeleitet.
Hm. Ja, also vielleicht ist er doch im Fliegen besser, der Skispringer, als im Steuern. Vielleicht ist das auch ein Argument dafür, dass man sagt, okay, ich nehme alles mit an jedem Sieg, was ich kriege. Wer weiß, wo ich am nächsten Tag vom Baum lande. Aber ja,
Wo ich aber erstaunt war, dass auch er im Finale überhaupt gar keine Teamunterstützung mehr hat. Also der war völlig auf sich allein gestellt.
Ja, die waren wahrscheinlich auch durch. Also,
ja, aber total konträr zum letzten Jahr, als Jumbo-Visma alles dominiert hat und jetzt haben sie keinen einzigen Helfer mehr im Finale für ihn.
Ja, vielleicht war für ihn auch der Drops gelutscht. Also hat man einen gewissen Punkt Team aufgeraucht. Weiß nicht. Schachmann hat es ja auch nicht so richtig, also so eine wirklich wohlverdiente, ehrliche Freude war es dann ja auch nicht, ne? Also so.
Nee, klar, so willst du ja nicht gewinnen, aber nee. das ist halt Teil des Radsports, ohne Stürze durchzukommen.
Ja, genau.
Ne? Wobei man dazu natürlich auch sagen muss, Maximilian Schachmann hatte am Anfang der Etappe auch einen Defekt und hat auch keiner gewartet, also der musste auch ewig kämpfen, um wieder reinzukommen.
Ja, und am Ende des Tages, in 10 Jahren, fragt keiner mehr, warum da zweimal Paris-Nizza-Sieger steht, sondern da steht einfach zweimal Paris-Nizza-Sieger, ne? Weil er war der schnellste von denjenigen, die am Ende durchgekommen sind, und ja, Abfahren gehört auch dazu. Da Radfahren.
Ist übrigens der Erste, der den Gesamtsieg bei Paris-Nizza verteidigt, seit Alexander Vinokurov.
Ballast wissen wir 100, dieser Preis geht an Sie, Herr Kullmann. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, also Schachmann, Glückwunsch, hat den zweiten Sieg dort davongetragen. Vielleicht noch kurz, um es zu vervollständigen, Gesamtwertung. Schachmann vor Vlasov, den du ja auch schon mal als große, nee, war Vlasov? Nee, ich habe mich verwechselt, sorry. Wo ist denn der Vlasov untergekommen? Letztes Jahr war der Mont Ventoux Challenge, ne? Da haben wir ihn.
Genau, da hat er gewonnen, ja.
Ja. Dritter Lombardei, also auch jemand, der boah, solche Sachen kann. Vor Isagire, Hamilton und. Ja, schöner Aufgalopp. Überraschende Wendung am Ende. Und damit dann auch ein verdienter Sieg für Schachmann. Herzlichen Glückwunsch. Kann man nur sagen an der Stelle. Und ja, was lehrt uns die Etappe? Oder die Rundfahrt? Vielleicht auch mal hier ein Geschenkchen verteilen und sich so ein bisschen Glück, Bonuspunkte, Kammer-Bonuspunkte sammeln. Dann wäre es vielleicht nicht, wäre vielleicht noch einmal gestürzt. Das wäre nochmal spannend geworden. Wir waren in Frankreich, dann fliegen wir mal rüber ins Nachbarland nach Italien. Dort wurde nicht minder interessant das mehrtägige Rundstreckenrennen Tirreno Adriatico gestartet und nicht 79 Mal wie Paris-Nizza, sondern 56 Mal erst. Und ja, da waren wir, glaube ich, bei der zweiten Etappe letztes Mal stehen geblieben. Da war es die Etappe von der einen italienischen Stadt zur anderen italienischen Stadt und es führte Wout van Aert vor Alaphilippe für Mathieu van der Poel in der Gesamtwertung, um uns da mal einzunorden. Dritte Etappe, auch wieder eine Ankunft, die jetzt nicht so ganz der klassische Sprint ist, sondern so eine Bergaufgeschichte und im Prinzip die gleichen Verdächtigen wie die ganze Zeit vorne.
Ja, wieder die gleichen Protagonisten vorne, nur diesmal Mathieu van der Poel deutlich besserer Position, war dann im Sprint nicht zu besiegen, auch nicht von Wout van Aert.
Ich wüsste ja mal gerne, welchen Lenker er zurzeit fährt. Was sie ihm da wahrscheinlich irgendwie, was sie ihm da zusammengedübelt haben. Irgendwie aus dem Bestand vom letzten Jahr nochmal einen rausgeholt. Naja. Auf jeden Fall ist das Siegerfoto wirklich, als wenn er wirklich, also, wie soll man sagen, er lässt wenig Zweifel darüber, wer er glaubt, der Chef da bei der Veranstaltung ist. Und naja, wer gewinnt, kann sich so ein Foto leisten. Behaupte ich einfach mal. Ansonsten ereignisarmer Tag, der nicht mehr Kommentare bedarf, glaube ich.
Nein.
Etappe Nummer 4, wir sind gerade beim 13. März. War da eine Ankunft oder eine Etappe, die schon mehr für so nicht nur Sprint-Fetischisten wie uns zu bringen hatte?
Ja, die Königsetappe. Also ja. Terni, Prati di Tivo, zwar 148 Kilometer, aber ein Schlussanstieg, der es in sich hatte und zuvor auch schon einen Berg, einer mit 7,6 Kilometer 5% und einer mit 13,8 Kilometer 4,5%. Und der Schlussanstieg, das waren auch nochmal gut 15 Kilometer mit 7% im Schnitt. Und da war schon von vornherein klar, dass da richtig ordentlich Abstände geben würde. Mhm.
Und das hat sich dann auch bestätigt. Und natürlich danach auch das Gesamtklassement komplett auf den Kopf gestellt sein würde. Und ein Fahrer, den wir auch diese Saison schon sehr oft den Namen, dessen Name hier fiel, Tadej Pogacar, hat es an dem Tag für sich entschieden. Vor ja, einigen anderen namenhaften Gesellen, die sich da rumgetummelt haben.
Ich war so ein bisschen überrascht, wie früh es da im Schlussanstieg schon richtig zur Sache ging. Also man konnte sehen, dass sich die Favoriten da schon ja 8-9 Kilometer vom Ziel gegenseitig angegriffen haben und Pogacar, der hat einmal angegriffen und konnte bis ins Ziel auch von Simon Yates, der knapp dahinter reinkam, nicht mehr eingeholt werden. Und ja, muss man so sagen, triumphaler Tag fürs Team UAE Emirates, ein bisschen enttäuschender Tag vielleicht für das Team Ineos Grenadiers, die mit Egan Bernal und Geraint Thomas da doch vielleicht bisschen andere Hoffnungen hatten und Wout van Aert, der 45 Sekunden an dem Tag verloren hat, ja, konnte den Schaden noch einigermaßen limitieren.
Mhm. Ja, aber für Ineos kann das ja nun wirklich, also ich will nicht sagen, dass es ein Desaster ist, ne? Also ein Desaster, da haben sich noch andere Teams desaströs mit Platz, also mit Marc Soler auf Platz 22 als höchsten für die Movies zum Beispiel, die jetzt aber wahrscheinlich auch keine großen Aktien da im Spiel hatten, ne? Aber ansonsten, alles so Einzelkämpfer-Typen irgendwie, ne? Aber ich glaube, Bernal und Thomas mit Platz 11 und also keine Top-10-Platzierung bei so einer Etappe, da hat es mit Sicherheit hinter im Karton, wollte ich so schon im Bus gerappelt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich hatte noch eine Platzierung. Was mich gewundert hat, als ich das Tableau mir angeschaut habe, was heißt gewundert, aber was macht denn Vincenzo, also wenn man sagen würde, Vincenzo Nibali nur wie viele Plätze waren es jetzt? 5, 6 Plätze hinter dem Ineos-Duo? Ist das jetzt schon vielversprechend wieder oder ist das nur so ein Aufflammen?
Naja, muss ja sehen. An dem Tag waren zu diesem Aufstieg Prati di Tivo 19 Fahrer haben an dem Tag den Rekord an dem Berg von Chris Froome aus dem Jahr 2012 gebrochen. Der ist nämlich da 38 Minuten 22 hochgefahren und Tadej Pogacar, der Sieger, 36 Minuten 06. Also wurde nicht nur gebrochen, sondern pulverisiert um 1 Minute 16, beziehungsweise 2 Minuten 16 waren es sogar. Und wenn man sich mal die Zeit von Nibali anguckt, der ist 38,58 dann quasi gefahren damals und 37,33 in 2021. Also ist er eigentlich so gut wie nie, aber durch dieses hohe Niveau kommt er halt nicht mehr weiter nach vorne.
Was sagt uns das denn über den Rest vom Fest? Also die da vorne rumfahren. Also du hast mir die Tage schon mal irgendwie, die Tage ist schon gut, schon vor 2 Wochen. Oder sollen wir das mal auf den hinteren Teil der Sendung verschieben?
Das können wir später nochmal besprechen. Genau. Aber es ist auf jeden Fall an dem Tag sehr auffällig gewesen. Also das lässt sich auch recht gut vergleichen. Natürlich spielen da Windverhältnisse und die Etappenlänge vorher, Anstiege vorher auch noch eine große Rolle. Aber es ist schon sehr auffällig, dass da gleich so eine riesige Gruppe schneller war als Chris Froome in seiner besten Zeit.
Ja, wobei man dann natürlich auch das Argument bringen könnte, okay, in einer Gruppe ist es vielleicht auch einfacher, gegenseitig wie sich abzuwechseln beim Ziehen und, ne? Also wären alle diese 19 Fahrer alleine auch schneller gewesen als Chris Froome? Ist jetzt mal die andere Frage. Nichtsdestotrotz, 19 Fahrer, die da mithalten könnten, also Windschatten spielt da ja auch nicht mehr so die große Rolle, aber das ist schon, nun ja, heben wir uns mal den Round für später auf, glaube ich. Eben schon angedeutet, dadurch wurde natürlich das Gesamttableau auf den Kopf gestellt. Pogacar jetzt vor Van Aert und Sergio Higuita. Ich weiß nicht, wie man es, Higuita, spricht man es richtig
Higuita, aus? Higuita, ja.
Higuita. Also ist das U stimmlos? Higuita?
Das I, das H spricht man nicht mit Higuita.
Ja, aber wo ist denn das U?
Es ist auch stimmlos.
Also Moment mal, der Name hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Buchstaben und davon sind 2 schon stimmlos?
Ja, also ich meine, man spricht das nicht mit
Higuita. Ich habe nämlich das, ja, ist mir schon lange bekannt, aber ich irgendwie ist noch nie dazu gekommen, dass man gequatscht hat und jetzt habe ich mal gequatscht, einen kolumbianischen Kollegen. Den werde ich einfach mal fragen, wie man das richtig ausspricht. Warum? Wir haben ja noch Experten. Der eine Kollege hat mir mal erklärt, wie man Jumbo ausspricht. Dann spricht mir der, erklärt mir der andere vielleicht, wie man Higuita ausspricht. Gab es nicht mal einen Fußballer, der Higuita so hieß oder so? Ein Tennisspieler?
Ist mir nicht bekannt.
Wenn es dir nicht bekannt ist, dann gab es den nicht. Das war Etappe Nummer 4. Bleiben noch 2 übrig. Das eine war die Etappe Nummer 5. Klassikerprofil am Ende, gewinnt Van der Poel, ne? Also um es sehr, sehr kurz zu machen. Aber da ist noch mehr zu erzählen, oder? Wenn ich mir hier so das Profil
ja, das angucke. War definitiv eine der, also die Etappe wird in jedem Radsport-Jahresrückblick vorkommen. War in Castelfidardo 205 Kilometer, also auf so einem Rundkurs am Ende. Und man sieht ja, da waren mehrere Anstiege drin, ja, so 3 Kilometer oder auch nur 1 Kilometer, aber total steile Dinger. Mhm. Und es hat an dem Tag, hat es Wind gehabt, es hat geregnet und das war wieder so ein Mathieu van der Poel epische Gedächtnisattacke, der irgendwie sehr, sehr weit vom Ziel schon wieder losgefahren ist. Mit der Begründung, ihm wäre kalt gewesen, deswegen wollte er einfach schneller fahren. Hätte sich am Ende fast aber noch gerecht, weil er hatte zwischendrin, was war das, gut fast 3 Minuten, mal fast Vorsprung und der Tadej Pogacar hat es fast alles noch zum Ende zugefahren, also er ist da regelrecht stillgestanden, Mathieu van der Poel am Ende konnte aber den Etappensieg gerade so noch retten und dahinter, wenn man mal guckt, also diese Etappe hat, glaube ich, größere Abstände gebracht als die vorige Etappe bei der Bergankunft.
Du warst gerade kurz weg, ich weiß nicht, woran das lag.
Hallo? Also diese Etappe hat
größere Abstände
gebracht als die Bergankunft am Prati di Tivo.
Ja, ja, also solche Tage können auch viel kaputt machen. Also im Sinne von bei Fahrern kaputt machen, ne? Auf jeden Fall. Ich finde das lustig. Also, weißt du, selbst wenn Van der Poel nicht gewonnen hätte, ne, das schnellere Fahren hätte ihn ja trotzdem gewärmt, wenn das sein Primärziel war mit dieser Attacke.
Ja, aber ich glaube, ihn hat das hinterher vielleicht Mailand Sanremo auch gekostet.
Meinst du, die Körner haben ihm da gefehlt?
Also, wenn du dich einmal so komplett über das 200 Kilometer den ganzen Tag so leer fährst, kann natürlich sein, dass du dann sehr lange brauchst, um dich von so einem Effort zu erholen.
Wie viele Tage waren dazwischen? Das war der 4. Aber meinst du wirklich, dass so viel?
Naja, es war am 14. März.
Mhm. Ja, das habe ich auch mal.
Mailand Sanremo dann 6 Tage später. Also kann schon sein, dass...
Vielleicht war aber auch die einfache Taktik, einen besonders harten Trainingsreiz auch nochmal zu setzen, ne? Also...
Kommt halt auf den Athleten auch an, wie gut das einer verkraften kann.
Also bei Van der Poel glaube ich jetzt eher noch, dass ihm vielleicht wirklich einfach noch kalt war. Der Arme. Ich finde die Begründung schön. 6. Etappe war dann eine Etappe, wo dann auch mal andere glänzen durften. Vielleicht waren noch zu viele vom Tag davor kaputt. Das scheint mir eine sehr vernünftige Erklärung dafür. Und in einer Sprintankunft siegte endlich mal, nee, es war schon der zweite Sieg, was der? Nee, der zweite Sieg, glaube ich, ne, vom Team Israel. Letztes Mal doch schon einen gehabt. Glaube ich zumindestens. Siegte Mats Würz-Schmitz. Name, den ich bisher noch nie gestolpert bin über den Dänen. Vor Brent van Mau vom Team Lotto Soudal und Gazprom Rusvelo Simone Velasco. Gibt es irgendetwas noch mehr zu sagen über diesen Tag, das ich nicht mitbekommen habe?
Nee, das war ja eigentlich eine Etappe, bei der ich an den Sprint gedacht hätte. Und für Mats Wirtz-Schmidt, der mit sehr großen Vorschusslorbeeren Profi geworden ist, war ja auch schon U23 Weltmeister im Einzelzeitfahren beispielsweise. Okay. War das jetzt vielleicht mal so ein Turning Point in seiner Karriere, dass er jetzt da auch mal einen großen Sieg holt und ja, am Ende einen Sprint aus einer Fünfergruppe, den er da gewonnen hat.
Ja, aber ansonsten gab es da jetzt nicht so viel zu berichten an diesem Tag. Etappe Nummer 7 war dann die letzte mit dem Einzelzeitfahren, wo ich ehrlich gesagt Wout van Aert nicht vorne gesehen hätte vorher. Also wenn du mir jetzt gewette, ne, die berühmten Wettquoten hätte ich jetzt nicht erwartet, ne, vor allem wenn so ein Filippo Ganna da noch mit rumturnt, Stefan Küng als Guter, die dann auch Zweite und Dritte geworden sind. Aber das sind Wout van Aert, die dann auch auf dieser kurzen Strecke so schlägt, hätte ich jetzt nicht unbedingt was drauf gewettet.
Nee, ich hätte auch an dem Tag als Top-Favoriten Filippo Ganna gesehen, der aber ja auch nur ein Mensch ist und auch mal so ein Zeitfahren verlieren kann. Und in dem Fall, ja, Wout van Aert hat in der Vergangenheit ja schon öfter bewiesen, dass er richtig, richtig gut ist im Zeitfahren. Aber klar, dass er das Ding am Ende abschießt, hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Aber zum Glück für Tadej Pogacar, er hatte genügend Polster, um dann am Ende den Gesamtsieg über die Runden zu bringen.
Ja. Ja, damit hast du dann schon das Gesamtklassement am Abschlusstag verkündet. Pogacar vor Van Aert. Mikel Landa, immer noch ein Fahrer, der auch immer Sympathien bei uns hat, auch wenn er jetzt beim Team Bahrain Merida ist, was vielleicht nicht ganz so viel Sympathien hat. um Gottes Willen, sie strafe, ich krieg direkt Husten. Gewonnen, wie gesagt, Pogacar vor Van Aert, Landa, Bernal, der den ersten Platz abseits des Podiums, nämlich den vierten, machen konnte. Wahrscheinlich nicht wirklich hundertprozentig zufrieden, dass die Ineos mit dieser Gesamtleistung bei dem Tirreno Adriatico. Ich muss mal ganz kurz, ich habe gerade eine E-Mail bekommen und habe nur die Überschrift gelesen und war von irritiert. Wir haben einen Kommentar bei Velo Home bekommen von Folge 246. Wir sind irgendwie bei Folge 345. Möchte an unsere Hörer kurz und auch an dich aufrufen. Ne? Also es gibt jemanden, der Kommentar sagt, möchten Sie eine Niere Körperorgane kaufen oder Ihre Niere oder Körperorgane verkaufen? Also wenn du eine Niere verkaufen möchtest, Thomas, ne, 500.000 US-Dollar für eine Niere von Doktor.
Vielleicht meint derjenige, dass da Radfahrer durch Stürze irgendwie potenzielle Kunden sein könnten, aber ja, weiß ich nicht, ob das so ist.
Dr. Maxwell ist Neurologe im Bill Roth Hospital für Nierenchirurgie. Wir befinden uns in Indien, USA, Malaysia, Singapur. Also wenn jemand eine Niere haben, abzugeben, bitte mal. Entschuldigung für den kurzen Einschub, aber das hat mich gerade so irritiert, dass ich das irgendwie erwähnen muss. Also, das war Tirreno Adriatico, immer wieder gern gesehen. Aber im Prinzip kann das ja nur der Zwischenschritt sein zu dem, ich sag mal, Ereignis der Woche, um es vorsichtig auszudrücken. Ich habe das Rennen zumindest in Teilen gesehen, das heißt schon einiges. Es war Mailand-Sanremo-Zeit. Ich habe mir nur den interessanten Anteil angeguckt, also die letzten 285 Kilometer, und bin kurz mehrfach weggenickt und habe dann aber das Ende gesehen. Wie immer durch den fantastischen Service von dir. Sag mal, Thomas, ab wann muss ich gucken? Und dann kamen die ja, guck mal, Poggio. Ab wann ist das noch? Ist ab 3 Kilometer 30 oder so noch. Alles klar. Und ich habe ein schönes Rennen gesehen. Überraschend, spannend, mit Wendungen, überraschender Sieger. Und ein bisschen stolz war ich, dass ein Arbeitskollege mich am Tag vorher noch gefragt hat, und wer gewinnt. Und ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass es einer von den drei Großen wird.
Ja, wie immer bei Mailand Sanremo lohnt es sich im Prinzip fast nur die letzten 30 Kilometer anzugucken, muss man leider so sagen. Aber das macht ja auch den Reiz des Rennens aus, dass das dafür dann umso intensiver ist, ab der Cipressa sozusagen. Und ja, am Ende der Sieger Jasper Stuyven ist jetzt einer gewesen, mit dem ich so auch überhaupt gar nicht gerechnet hatte. Aber kann natürlich immer passieren, dass wenn da so eine Pattsituation zwischen mehreren großen Rennfahrern entsteht und auch andere keine Teamkollegen mehr haben, beziehungsweise die drei Großen auch keine mehr, dann natürlich so eine Solo-Attacke mal den Sieg bringen kann.
Ja, und er war aber auch zwischendurch mal schon wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen abgeschrieben, aber vielleicht kannst du was immer deutlich besser beschreiben als ich, ne? Also nach dem, war das nach der Cipressa oder nach dem Poggio? Nach dem Poggio bildet sich ja so eine Gruppe.
Ja, dann war er schon noch dabei oben am Poggio, also ganz hinten in der Gruppe drin, war noch mit den ersten drüber gefahren, aber hat dann einfach davon profitiert, dass er auch am Ende dieser Poggio-Abfahrt kommt man wieder auf die sogenannte Via Aurelia. Und da gibt es eine so eine Nadelöhrstelle, wo diese kleine Abfahrtsstraße vom Poggio auf die breite Straße kommt. Und genau da hat er auch das Glück gehabt, dass da eine Lücke da war, wo er durchschießen konnte zum Attackieren.
Und ich dachte ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt noch, war ich ein bisschen stolz auf mich, dass ich gesagt habe, es gewinnt keiner der drei Großen, weil da hätte ich so einiges auf Caleb Ewan zu dem Moment gesetzt. Eigentlich völlig über, also hätte ich niemals mit gerechnet, dass er da so gut drüber kommt und da auch noch so mitfahren kann an der Stelle. Also das hat mich so nachhaltig beeindruckt.
Ja, es hat mit Sicherheit sehr, sehr viel überrascht, mich eingeschlossen, dass der im Poggio drin sogar die Attacken von Alaphilippe damit fahren kann. Das war schon enorm. Aber auch, ja, ich fand es überraschend, dass das nicht so war wie im letzten Jahr bei Mailand Sanremo, als am Poggio, als Alaphilippe angetreten hat, im Prinzip das Rennen entschieden war. Also der konnte mit seiner Attacke diesmal nicht die anderen abhängen.
Und das hat es auch deutlich, wie soll man sagen, ja, spannungsgeladener gemacht. Ne? Also, Caleb Ewan war für mich, also das war für mich so ein bisschen, obwohl er nicht gewonnen hat, war das für mich der Sieger der Herzen. Weil der kleine,
Ich glaube, er war ja jetzt auch schon mal mehrmals sogar Zweiter, glaube ich, bei Mailand Sanremo.
echt, das hatte ich gar nicht so, das hatte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht
Also
auf dem Schirm.
2018 war er auf jeden Fall Zweiter. 2020 weiß ich gar nicht, ob er da überhaupt dabei war. Da war er, nee, nur
Nee, 113,
113.
okay.
2018 war, bin ich mir relativ sicher, weil ich das noch im Kopf habe, war, glaube ich, Zweiter. Und ja, also ist ein Sprinter, dem das Rennen ganz gut liegt, weil er über so kurze Hügel gut drüber kommt. Aber der Sieg war ihm bislang noch nicht vergönnt. Und man sieht ja an der Siegesliste, also es gibt selten den gleichen Sieger bei Mailand Sanremo, wie schwer das ist, da zu gewinnen.
Ja, auf jeden Fall, Caleb Ewan ist bei mir im Kopf jetzt abgespeichert und ist ein potenzieller Siegkandidat für Mailand Sanremo. Obwohl er von seiner Statur her und von allem irgendwie, er wirkt er nicht so richtig zugehörend da vorne irgendwie immer. Ich dachte so, ach komm, mach es doch bitte,
Ja, ist
Caleb.
ja so ein atypischer Sprinter, sehr, sehr klein und beißt ja beim Sprint schon fast aufs Vorderrad, aber dadurch ist er natürlich vielleicht eher in der Lage als so ein schwerer Sprinter wie beispielsweise ein Arnaud Démare oder auch wie es ein André
Greipel.
Greipel ist, da eher über solche Dinger drüber zu kommen.
Ja, aber irgendwann hat er sich dann vorne diese Gruppe gebildet, sage ich mal mehr oder weniger. Und Jasper Stuyven war dann derjenige, den es zu schlagen galt. Und der hat es einfach abgeschossen. Also wirklich, ich hätte bis ganz kurz vor dem Ende des Rennens nicht darauf getippt, dass er es machen wird.
Ja, ich auch nicht. Also, ich dachte, die kommen von hinten noch wieder ran. Aber es waren einfach keine Helfer mehr da, die da noch hätten das Loch irgendwie zufahren können. Und er hat es aber auch, muss man ganz ehrlich so sagen, Søren Krag Andersen zu verdanken, der zwischenzeitlich da noch nach vorne gefahren war, dass er ihn da abgelöst hat, weil ansonsten wäre auch alleine nicht durchgekommen wahrscheinlich.
Naja, ja, schon, aber andererseits, ne, wenn er allein nicht durchgekommen wäre, also irgendein, also ohne Vers wenn nicht irgendeiner noch mal was versucht hätte, weiß ich nicht, also irgendwie muss man das versuchen, ne? Und wenn Andersen hat nur das Heft in die Hand genommen und besser vorne explodieren als hinten irgendwie untergehen, deswegen fand ich den Versuch und sah ja auch im ersten Moment gar nicht schlecht aus. Ne, ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn die zwei durchgekommen wären und wenn da dann der Sprintstand gefunden hätte, so eins gegen eins wirklich. Aber ja, Jasper Stuyven auf jeden Fall. Er war ja doch einmal, wenn ich das richtig erinnere, es ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her, also eine gute Woche. Er war ja auch einmal mit vorne schon, ist dann wieder nach hinten gefahren und dann wieder nach vorne gekommen. Also auch so ein kleines Stehaufmännchen, der Herr Stuyven.
Ja klar, und generell für Trek-Segafredo ist es bislang eine überragende Saison. Also die gewinnen viele kleine Rennen und jetzt auch Mailand Sanremo, ein ganz großes Monument für den Sponsor Segafredo, vor allem als italienisches Unternehmen, sehr, sehr wichtig, das zu gewinnen. Und sie haben ja an dem Wochenende, glaube ich, noch ein paar, zwei andere Rennen gewonnen. Von daher
Ja, diese Trofeo
überragend.
La Iguiglia, Körne, Brüssel, Körne, Tour der Alps, eine Etappe. Also irgendwie so ein Team, was ich schon seit Jahren für mich irgendwie so ein bisschen unterm Radar fliegt oder nicht so, ne, also seit Degenkolb damals gegangen ist, für mich zumindest jetzt, ich will nicht sagen uninteressant ist, ne, aber irgendwie nie so mit Leistungen komplett auf sich aufmerksam gemacht hat, umso schöner, dass es da jetzt mal wieder auch Positives von denen zu berichten gibt.
Ja, und wenn man nochmal auf die anderen Teams so guckt, beispielsweise also Caleb Ewan, Zweiter, Wout van Aert, zwei richtig starke Sprinter dann dahinter und auf Platz 4 hätten wir ihm wahrscheinlich alle nicht zugetraut, Peter Sagan.
Ja, hättest du vorher mir gesagt, dass Peter Sagan vor Mathieu van der Poel landet, hätte ich dich bestenfalls ausgelacht. Ist das die Wiedergeburt? Also schon deutlich vor Ostern ist der Erste wieder auferstanden?
Ja, also Wiedergeburt will ich nicht sagen, aber nochmal vielleicht ein Wort zu Mathieu van der Poel. Da fand ich, hat sich das vielleicht ein bisschen gerecht, was ich gerade gesagt habe, dieses lange Solo bei Tirreno Adriatico, und er hatte halt keine richtige mannschaftliche Unterstützung zum Schluss, also er ist weit hinten in den Poggio reingefahren, musste viele Positionen gut machen und ja, war dadurch wahrscheinlich auch nicht in der Lage, die entscheidende Attacke zu setzen, und am Ende war er halt auch nur Randfigur, aber um zurück auf Peter Sagan.
Warte, jetzt möchte ich kurz einspringen. Vielleicht ist das, also ne, das mit dem Team, das finde ich immer, ist so eine Nummer. Ne? Ja, in Ordnung, er hatte kein Team mehr, die anderen aber auch nicht. Was ich vielleicht eher so als Argument sehen würde oder als Punkt sehen würde, und das glaube ich, wenn man kurz drüber nachdenkt, klingt das total schlüssig. Du sagtest, er ist zu spät hinten in den Poggio rein, deswegen musste er sich alleine nach vorne kämpfen. Es ist erst seine zweite Milan-Sanremo-Teilnahme. Ne? Vielleicht ist das auch einfach noch ein bisschen Jugendlichkeit, Unwissenheit, wenig Erfahrung, dieses Rennen nicht so genau kennen und so weiter. Ne? Da, vielleicht sieht man da, ist das, und ich finde das eigentlich eher positiv, mal so ein Punkt, wo man sagt, alles klar, der Junge muss auch noch ein bisschen was lernen.
Ja, mit Sicherheit. Also er hat ja gesagt, dass es für ihn nicht so das schönste Rennen ist, Mailand-Sanremo, weil da nicht so viel passiert. Und vielleicht hat er es auch so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Und im nächsten Jahr wird er dann vielleicht ja noch weiter vorne landen. Also Platz 5 ist auch schon à la Bonheur, aber für so einen Fahrer ist natürlich das Ziel, das Ding irgendwann mal zu gewinnen. Aber apropos Mannschaftsstärke. Man sieht so, unter den ersten 17 Fahrern hatte, glaube ich, nur eine Mannschaft zwei dabei. Und das war nämlich Bora Hansgrohe. Und da habe ich so die Taktik im Finale auch nicht so richtig verstanden. Also ich glaube, man hätte vielleicht Peter Sagan aufs Podium bringen können, wenn man dann Maximilian Schachmann für ihn aufgeopfert hätte. Aber Sagan war am Ende der Abfahrt wieder dran. Na klar, da musst du innerhalb von ein paar Sekunden, weil das nur noch 3 Kilometer sind, dann bis ins Ziel die Entscheidung treffen, lasse ich jetzt Schachmann für ihn nachfahren, aber der ist dann noch halbherzig da eine Attacke mitgefahren, Maximilian Schachmann. Hätte der da den letzten Kilometer von vorne gefahren, bin ich mir relativ sicher, dass Peter Sagan noch weiter vorne gelandet wäre.
Ja, aber ich glaube, den entscheidenden Satz dazu hast du am Anfang gesagt. Da sind es nur noch 3 Kilometer und da muss man in Sekundenbruchteilen vielleicht diese Entscheidung treffen, und zu Gesprächen ist man ja eh nicht mehr in der Lage, also mit Team irgendwie oder sonst was. Da muss auch vielleicht ein bisschen aus dem Bauchgefühl heraus entschieden werden. Und diesmal hat man halt nicht die richtige Entscheidung getroffen. Passiert, und ich fand in erster Linie, und das Wichtigste für mich war danach so ein bisschen, wow, ein schönes Rennen gesehen. Also das hat Spaß gemacht. Das war alles, was zum Radsport dazugehört, oder alles, was ich sehen möchte in so einem Finale auf den letzten 20 Minuten.
Ja, und sehr fragwürdig fand ich auch noch die Taktik vom Team Ineos. Also da wusste hinterher auch keiner, was die vorhatten.
Ja, die haben die selber nicht.
Komplett die Cipressa-Abfahrt und dieses Flachstück zwischen Cipressa und Poggio mit voller Mannschaftsstärke von vorne gefahren, und am Ende Rang 15 für Thomas Pidcock, der beste Bestplatzierte, und der hat hinterher selber gesagt, er wusste nicht, wo er hinfährt in der Poggio-Abfahrt. Also die hatten keinen so richtigen Plan.
Nee, irgendwie läuft es da nicht. Also ich kann auch jetzt nicht so wirklich zu 100% sagen, also wenn ich das sagen könnte, dann würde ich mir wahrscheinlich morgen hier einen Vertrag unterjubeln wollen, ne? Aber irgendwie, da läuft es nicht. Ich weiß auch nicht, was da falsch läuft.
Naja, also zumindest, wenn ich jetzt da keinen Siegaspiranten habe, klar, Kwiatkowski, der das Rennen auch schon gewonnen hat, ist aber nicht mehr derselbe, wie er mal war. Wenn ich den habe und Pidcock, zwei potenzielle Fahrer für die Top 5 vielleicht, aber nicht den Top-Favoriten, dann muss ich da vielleicht nicht versuchen, unbedingt das Rennen selbst komplett in die Hand zu nehmen.
Ja, aber trotzdem eine komische Nummer irgendwie. Also, die können mit ihrem Frühjahr, finde ich, haben die überhaupt, also ich gucke gerade mal rein. Wins, okay, hier meine 8. Etappe, aber so richtig zufrieden sein können die mit ihrem Frühjahr eigentlich bis dato nicht. Top Results. Nö, ich glaube, da ist nicht so die allerbeste Stimmung hinter den Kulissen. Da ist der eine oder andere unglücklich. Ja, Milan Sanremo ist damit das erste Monument, was wir abschließen können. Und ich sag mal so, wenn die anderen wenn die anderen Monumente so nachziehen wie Milan Sanremo, dann ist das eine Saison, die für einiges, was aus der letzten Saison nicht passiert ist, doch ganz angenehm entschädigen wird. Oder? Also ich blicke dem
Ja,
jetzt.
definitiv. Also das war ein Mailand Sanremo, was richtig Spaß gemacht hat.
Ja. Und mit dem Halbklassiker, wie man ihn ja schon fast bezeichnet, Strada Bianchi, ja, alles gut in der Hinsicht. Wir waren eben in Frankreich, dann waren wir in Italien, dann Milan Sanremo, wieder Italien. Geht's mal in die andere große Radsportnation zu besuchen, nämlich die 100. Vuelta a Catalunya, die Katalonien-Rundfahrt, die auch zurzeit stattfindet. Und da sind wir mittlerweile bei Etappe Nummer 4 angekommen. Gehen mal kurz durch die ersten Etappen. Etappe Nummer 1 ging von Calleja. Calleja? Ist das das Calleja? Nee, das ist ein anderes. Wie spricht man das aus?
Kaleja nach Kaleja.
Ja, aber es gibt doch ein anderes Calleja. Oder ist das das Calleja, was ich kenne? Überlege ich gerade. Aber es gibt wahrscheinlich in
Oder
Spanien.
Kalelia, ich weiß es nicht genau. Also ist ja Katalan.
Ja. Muss ich mir überlegen. Ich
Das
war
ist da
mal.
in der Nähe von Girona, Girona.
Ja. Kurze Hintergrundinformationen für Hörer völlig uninteressant. Ihr könnt jetzt 30 Sekunden vorspulen. Ich war früher mit meinen Eltern relativ häufig in Spanien in so einem Ort. Und so als Jugendlicher, wie man das so schön sagt. Und der müsste da in der Gegend. Also da gab es einen Calleja. Bloß ich frage mich gerade, ob da, ne, das war das. Ob das auch da war. Aber. Gibt es viele Calleias in Spanien? Guck mal, Calleja. Spanien. Nö, gibt es nur eins. Also nur eins rausgeworfen. Calleja. Ist völlig uninteressant. Barcelona. Ist das nördlich von Barcelona? Nee, dann ist ganz woanders. Da ist ein ganz anderes Calleja, als ich es kenne. Nun ja, machen wir einfach mal weiter. Ich hoffe, ihr seid jetzt wieder hier an diesem Punkt eingestiegen. Erste Etappe. Ging direkt, ich will nicht sagen extrem bergig zu, aber es waren zumindest ein paar Hügelchen bei, die es den Fahrern schwer machen konnten.
Ja, es war die Frage, ob da eine Ausreißergruppe durchkommt oder aber es was für die wenigen Sprinter ist, die dabei sind. Und Bora Hansgrohe hat versucht, das Rennen zu kontrollieren und dann war es aber so, also für Peter Sagan, der damit am Start ist, und dann war es aber so, dass in diesem Zweit- oder Erstkategorieberg, besser gesagt, also 12 Kilometer mit 4%, jetzt nicht super schwer, aber da ist dann Movistar nach vorne geprescht, wollten sich vielleicht so ein bisschen in ihrer Heimat zeigen und haben dann Peter Sagan aus dem Feld gefahren und dann ja, war es im Finale vogelwild. Also da kam eine Attacke nach der anderen. Movistar hat dann plötzlich aufgehört zu fahren und weiß nicht, was da an dem Tag deren Taktik war, weil die hatten am Ende dann, ja, ich glaube, Valverde war der Bestplatzierte von Movistar am Ende als Achter. Die hatten jedenfalls nicht das erreicht, was sie vorhatten. Und am Ende hat sich eine kleine Gruppe abgesetzt mit 4 Mann, unter anderem mit Lennart Kemner dabei, der aber ja gegen so gute Leute im Sprint wie Andreas Krohn oder auch Luis Leon Sanchez dann keine Chance hatte.
Luis Leon Sanchez ist mir über den Namen bin ich mal wieder, also lange nichts mehr gehört irgendwie, ne? Also irgendwie so erfreulich erregt war ich, dass man mal wieder was von ihm hört. In der letzten Saison hat er da irgendwas gewonnen? Nee, ne? Also hier ein Did Not Finish, hier mal 91. War er nicht gestürzt letztes Jahr auch irgendwie schlimm?
Ja, spanischer Meister ist er geworden.
Ja, gut, das wird doch am Abend vorher in der Bar ausgemacht. Also. Das hat man mir mal gerüchteweise zugetragen, dass das jetzt ja Nee, aber weiß nicht, wie komme ich jetzt darauf, dass er gestürzt ist? Naja. Genau, Luis Leon Sanchez an der Stelle ist dort. Warte mal, ich habe mich jetzt komplett verklickt, weil ich kurz wissen wollte, was mit Luis Leon Sanchez im letzten Jahr los war.
Ja, zwar, Platz 2 für ihn an, ja, an dem Tag, dritter Remy Rochard vor Lennart Kemner.
Ja, ja. Und damit auch dann das erste Zwischenergebnis. In der Platzierung, zweiter Tag, war dann ein Einzelzeitfahren von, wie viele Kilometer waren es, 18,5. Und da wiederum war ich auch wieder freudig erregt, einen alten Namen zu hören, Ron Dennis. Haben die den bei Ineos einfangen können?
Also da sind auch die Leistungen extrem schwankend, wie ich finde. Mhm. Scheinbar immer, wenn er Lust hat, dann haut er mal einen raus, so wie da jetzt, also das Zeitfahren, das er gewinnt. Aber dann auch wieder, ja, wo man schon wieder so ein bisschen mutmaßt, er hat ja auch immer so ein bisschen Ambitionen in Richtung Klassement, fällt er in den Bergen wieder sehr früh zurück. Also vielleicht hat er sich auch einfach da mit dieser Helferrolle und für die Zeitfahren gut fahren abgefunden.
Meinst du denn, dass, also kann ich mir, also ich meiner Meinung nach würde, meine ganz feste Meinung dazu ist, dass er gut daran tun würde, sich darauf zu beschränken und sich auf seine Helferrolle zu besinnen. Aber so vom Typ, vom Charakter her, meinst du, das kriegt er hin? Also klingt jetzt blöd, ne? Kriegt er hin. Natürlich kriegt er das hin, wenn er das hinkriegen muss. Aber ich kann mir das irgendwie, Ron Dennis, der sich mit allem abfindet und nicht doch irgendwann mal wieder auf den Putz hauen möchte, kann ich mir irgendwie wenig vorstellen.
Er ist halt so eine Drama Queen. Also der ist mal so. Also es kann auch mal sein, dass er da mal wieder so einen Aussetzer hat und dann gegen die Teamorder schießt. Kann ich mir auch gut vorstellen.
Naja, also ich habe, wer war das denn? Es gibt doch diesen berühmten Account hier, wie heißt das? The Secret Pro, ne, der dann immer davon sprach, die Dämonen, mit denen er zu kämpfen hat. Ne, also wer weiß, was dahinter ist, und ich bin, ich finde immer irgendwie so eine ungesunde Mischung aus Mitleid und dann aber doch, naja, er ist ein Profi und da gehört auch nur mehr, gehört nicht nur zu ab und zu mal schnell fahren zu können, sich auch zu integrieren, in der Mannschaft zu sein und. Ja, immer schwer. Aber ich gönne ihm nur das Beste und ich habe mich sehr gefreut über diesen Sieg, den er da eingefahren hat. Vor Remy Cavagna, Joey Almeida, die zwei Deconic Quickstep-Fahrer, Steven Kreuzweig auf Platz 5, vielleicht noch so wie Richie Porte, Adam Yates, also er hat da jetzt auch kein Kanonenfutter geschlagen. Dritte Etappe, kommen wir nochmal dazu, Canal Olímpic de Catalunya nach Falter 2000, ist das Valverde vor 21 Jahren oder was? war eine Etappe, die mit, also das, was man aus einem Rollerberg wurde, ein Rollerberg, der am Ende schwierig werden sollte, würde ich die Strecke formulieren.
Ja, das war am Ende ein richtiges Brett. Also wenn man da mal sieht, die letzten 11 Kilometer fiel die Steigung selten unter 8%.
Von, ja, daher, das nach über 200 Kilometern.
Und dann auf eine Höhe bis auf 2145 Meter um die Jahreszeit. Klar, da hat man jetzt gesehen, war gutes Wetter und kein Schnee, kann natürlich auch mal anders aussehen. Ja, und die Etappe war natürlich prädestiniert dafür, dass da ja im Gesamtklassement eine weitere Vorentscheidung fällt. Es war für mich nur die Frage, welcher der vielen Ineos-Fahrer jetzt derjenige Auserwählte sein würde, der auf den Gesamtsieg fahren darf.
Also du meinst, wie bei der spanischen Meisterschaft, die haben das ausgeknobelt vorher? Oder?
Ja, ich weiß es
nicht. Oder hat man da einfach mal, wie soll man sagen, das Fell des kleinen Bären verteilt, damit man die großen Felle noch an andere geben kann?
Nee, also es war, glaube ich, wirklich schon der Stärkste an dem Tag, Adam Yates. Was man aber gesehen hat, es war, wie du schon gesagt hast, in Walter 2000 die Auferstehung des Alejandro Valverde, nachdem er ja in den letzten, ja, in dieser Saison eigentlich noch nichts gerissen hat, sondern immer recht früh auch schon oft abgehängt wurde, hat er da eine richtig starke Leistung mit 40 Jahren noch gebracht, war einer der ersten, der angegriffen hat und ist dann auf den dritten Platz gefahren.
Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie oft wird man ihn in der Saison mit so einer Leistung nochmal sehen können? Ne? Also hältst du das für lange möglich, dass das noch lange passieren wird? Also kann er auf dem Niveau sich weiter oben halten?
Anders das glaube ich schon. Also wenn er es jetzt einmal hat, dann kann ich mir das schon vorstellen. Nur, ja, also ich weiß jetzt nicht, woran das gehakt hat. Also, dass er da jetzt auf einmal wieder so explodiert, ist die Frage, an welchen Stellschrauben da Movistar gedreht hat. Wobei ich generell glaube, dass Movistar nach diesem sehr, sehr schwachen Saisoneinstieg extrem viel Druck vom Sponsor bekommen hat, dass die jetzt mal was abliefern. Zumal noch bei der Katalonien-Rundfahrt ein Heimrennen. Also man sieht, die machen jeden Tag irgendwas. Auf der ersten Etappe haben wir auch schon gesagt, haben sie das Feld auseinandergefahren und am Ende wieder eine typische Movistar-Taktik, wo nichts bei rausgekommen ist. Aber sie probieren halt jeden Tag irgendwas. Ich glaube, dass es da im Hintergrund ordentlich mal die Fetzen geflogen sind.
Also du meinst, die gleichen Fetzen, die bei Ineos geflogen sind, nur die haben jetzt nochmal deutlich besseres Ergebnis.
Ja, so kann man es sehen.
Ja. Ja, und vor allen Dingen ist ja für Movistar auch deutlich wichtiger. Naja, vielleicht hat man auch gesagt, okay, Valverde, hebt ihr jetzt nichts auf mehr für den Rest der Saison. Wir brauchen jetzt mal hier ein Grinsegesicht auf der Zeitung in Spanien.
Interessant war ja auch, nachdem Valverde das erste Mal attackiert hat, weißt du, wer ihn da zurückgeholt hat?
Darf ich raten?
Ja.
Also ich kann mir nur, also wenn ich mir jetzt so die Liste angucke, wer da vorne noch so mitgefahren ist, kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass es entweder, warte mal, lass mich mal gucken. Also einen Kandidaten, der offensichtliche nenne ich jetzt erstmal nicht. Nee, sonst sehe ich da keinen. Also Quintana wäre natürlich jetzt der Captain Obvious.
Genau, der war's. Also der ist halt zu Valverde wieder hingefahren, hat ihn eingeholt.
Ich dachte jetzt noch, ich musste kurz überlegen, ich bin aber auch nicht auf den Namen gekommen, wer war das nochmal in der Doku von Movistar, der hier vorne zurückholt, war es nicht Michelanda?
Der Helfer, der zurückbeordert wurde, das war Marc Soler.
Marc Soler, genau. Auf den Namen bin ich nicht gekommen und habe ihn gesucht, weil das wäre jetzt noch da hätte ich noch mehr Spaß gehabt an der Geschichte.
Was war halt wieder so ein Bild für die Götter, die beiden zusammen, weil Valverde und Quintana fährt nach vorne und macht wieder den Ellbogen raus.
Ja. kurzer Zwischeneinschub. Gibt es von dieser Doku eigentlich einen zweiten Teil? Habe ich das letztens irgendwie richtig mitbekommen irgendwo?
Genau, da wird es eine Fortsetzung geben, die in diesem Frühjahr irgendwann erscheinen soll.
Die dann über die letzte Saison diese glorreiche berichten werden. Netflix Movie Star. Ja, wenn du Netflix Movie googelst, ne, dann kommst du natürlich.
Ich glaube, das heißt El Dia Menos Pensado, also ein unerwarteter Tag im Leben eines Blablabla irgendwie.
Ein unerwarteter Tag im Radsport. Ich weiß jetzt nur nicht, wenn ich jetzt Netflix aufmache, ob ich nicht. Erste Staffel. Ach, jetzt geht wieder der Ton an. Verdammte Kacke. Nee, mach ich jetzt mal raus. Also da steht, ich habe noch nichts gefunden jetzt über die zweite. Naja, ist auch wurscht. Gewonnen an dem Tag hat dann Adam Yates vor Esteban Chaves mit Valverde. Wir hatten es schon berichtet. Zur vierten Etappe, die dann auch wieder wie in Katalonien üblich nicht gerade nur ein flaches Brett war. Von Ripoll nach Porta Agné. Schwierig. Agné?
Ja, kann sein. Port Agné. Also weiß jetzt auch nicht, wie man das richtig ausspricht. Port Agné. Genau.
Korrigiert uns bitte, wenn ihr es richtig wisst. Und Adam Yates, Gerard Thomas auf Platz 3 und 4. Sie waren zumindest mit dabei, das Team Ineos, im Gegensatz zum Team Movistar. Ich suche mal gerade. Ah doch, Valverde, da oben, Sechster. Habe ich jetzt glatt übersehen.
Ja, zwischendrin war es ja so, auf der Etappe jetzt, die übrigens, wenn man geografisch das mal verortet, in den Pyrenäen geendet ist, auf der spanischen Seite, beziehungsweise der katalanischen, da war zwischendrin meine Spitzengruppe mit recht prominenten Namen, unter anderem Rigoberto Urán und Lennart Kemna, der da attackiert hatte und zwischendurch auch mal virtuell der Führende war mit gut 3,5 Minuten Vorsprung, wurde dann aber wieder eingeholt. Und ja, man hatte so das Gefühl, bei dem Schlussanstieg Ineos ging es darum, auch Richie Porte und Geraint Thomas auf die Plätze 2 und 3 zu bekommen. Also die sind nicht um den Etappensieg auf Gedeih und Verderb gefahren, sondern denen hat es gereicht, Joao Almeida da noch vom Podium zu stoßen.
Und vor allem die absolute Demütigung Platz 1, 2 und 3 in Spanien und Valverde auf dem vierten Platz, der vielleicht so neben dem Podium noch steht und einen Blumenstrauß zu kriegen. Das ist echt die maximale Demütigung. Oh Gott, oh Gott.
Ja, war recht kontrolliert und dann, ja, was war's? 4-5 Kilometer vom Ziel hatte da Esteban Chavez schon angegriffen und immer einen kleinen Vorsprung gehabt, den er ins Ziel gerettet hat.
Mhm. Ja, und dann hat der nicht mehr ganz so junge Kolumbianer vom Team Bike Exchange das Ding dann abgeschossen. Und somit ist gerade die Gesamtführung, wie gerade eben schon beschrieben, jetzt habe ich mich wieder verlegt. Das war Adam Yates vor
Richie Porte und Geraint Thomas, dann Alejandro Valverde. Ich wollte aber dazu noch sagen, zu diesem Angriff von Lennart Kemner, das war natürlich eine Harakiri-Aktion. Also da alleine 50 Kilometer vor Ziel loszufahren gegen das komplette Empire, ist natürlich von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Vielleicht hat er sich zu viel Mathieu van der Poel-Videos angeguckt und hat sich das als Beispiel genommen.
Ich weiß nicht, aber ich bin da so ein bisschen enttäuscht vom Team Bora, weil man hat gesagt, man möchte jetzt in dieser Woche oder bei der Rundfahrt mal Lennart Kemner im Gesamtklassement ausprobieren. Was ist? Am ersten Tag wird er attackieren geschickt und jetzt auch wieder irgendwie mit so einer Kamikaze-Aktion attackieren geschickt. Mhm. Also da ist haben sie was anderes gesagt, als er jetzt macht.
Naja, vielleicht wollten sie sich auch vorher nicht in die Karten gucken lassen oder er hat einfach nach dem ersten Tag schon gemerkt, ich habe gar nicht die Beine für so etwas. Ich versuche mich da lieber an ein, zwei Tagen mal mit so einer Aktion eben, vielleicht war das jetzt ein bisschen übertrieben viel, aber versuche mich da zu exponieren und so einen Etappensieg rauszuholen, weil es reicht noch nicht für Platz 2, 3, 4, 5 in der Gesamtwertung, dass man umdisponiert hat. Klar, aber du musst dich natürlich daran messen lassen, was du vorher verkündest und dann erfüllst. Ne? Und dann muss man eigentlich sagen, da gibt es eine Schere.
Definitiv. Also ich verstehe da so das Ansinnen oder die Taktik von Bora manchmal nicht.
Ich finde, dass das alles, was man so sagt, du liest und mitbekommt und hört, da ist halt so viel Tamtam, aber da kommt nicht viel hinterher. Ne? Viel Rauch um nichts. Aber wenn man am Ende sich mal die nackten Zahlen anguckt, was das Team Bora in dieser Saison bisher eingefahren hat, dann ist das halt wirklich überschaubar.
Ich guck grad mal. Ja, für ein Team, was an die Weltspitze will, ja, ist es
Paris-Nizza. Ja,
da klaffen Anspruch und Wirklichkeit ein bisschen auseinander.
Ja, also außer Paris-Nizza ist da nicht viel. Und da muss man sich, also ich denke, da wird man sich auch Fragen gefallen lassen müssen, wenn da nicht bald was passiert. Vielleicht haben wir auch den super Masterplan und wollen uns in der
ich glaube, um so ein richtiges erstes Fazit mal zu ziehen, muss man sich danach der Klassiker-Kampagne, also sprich nach Lüttich-Bastogne-Lüttich, nochmal zusammensetzen und dann kann man wirklich en Detail beurteilen, wie die abgeschnitten haben.
Ich denke, das machen wir einfach mal. Sollen wir dieses Jahr noch eine Folge aufnehmen?
Vielleicht sagen sie sich auch nur wie Mark Cavendish, und das ist jetzt vielleicht auch eine ganz gute Überleitung, diese ganzen Shit-Races lassen wir die anderen mal gewinnen und wir konzentrieren uns auf das wirklich Wichtige.
Ein Zitat für die Ewigkeit, das muss man so sagen, damals von ihm ausgesprochen so. Genau, das ist jetzt deine elegante Überleitung zur Settimana Coppi ai Partiti. Wie ich finde, also wenn es schon ein Rennen ist, ein italienisches Rennen, was ich mit Namen kenne, dann muss es schon was Besonderes sein. Also ne, jetzt vom Giro d'Italia mal abgesehen, sondern von diesen kleinen, und Milan Sanremo vielleicht noch, also diesen kleinen Rennen, was aber gar nicht so alt ist, aber traditionsreich irgendwie, ne? Also gibt es jetzt noch nicht so lange, aber nichtsdestotrotz, es hat so einen Namen, der einprägsam ist, eine Siegerliste. Schöne Geschichte.
Ja, also das Rennen an sich ist ja immer eine ganz nettes Vorbereitungsaufgalopp für viele Fahrer. Also es ist nicht super prominent besetzt, aber man sieht jetzt auch in diesem Jahr, da gibt es dann immer so Halbetappen auch, eine mit drin, also erste Etappe 1a war halt eine Straßenetappe morgens früh, was man halt selten sieht, und dann am Mittag noch ein Mannschaftszeitfahren, und ja, insgesamt sind es dann 5 Etappen.
Mhm. Diese geteilten Etappen, wie war es noch, wo Jens Vogt übergewissen hat, der Grand Prix International oder so, ne?
Kriterium International.
Kriterium International. Da war der irgendwo Seriensieger, so gibt es auch nicht mehr, oder?
Nee, das gibt es leider nicht mehr. Also es wurde zwischenzeitlich mal aus der Gegend Charleville-Mézières nach Korsika verlegt
Ja,
und
genau.
dann konnte das aber leider nicht mehr fortgeführt werden.
Ja. Schade, schade. Also, erste Teiletappe. Mein Gott, ey, 100 Kilometer Teiletappe. Danach könntest du mir schon Sauerstoffzelt aufbauen. Wurde im Sprint entschieden. Maris Meyerhofer vom Team DSM auf Platz 3, sehr erfreulich. Nur geschlagen von Mark Cavendish und Jakob Marezko. Irgendwie so wird er wahrscheinlich ausgesprochen.
Marechko, ja.
Marezko. Dann sehr, sehr erfreulich zumindestens, und aber in der Kombination von Fahrern jetzt auch nicht so hundertprozentig überraschend, gewann dann das Mannschaftszeitfahren Israel Startup Nation. Matthias Brendle, Alex Dowsett, gute Zeitfahrer, war jetzt nicht so wirklich, also.
Nö, war jetzt nicht so überraschend, aber sehr erfreulich. Dadurch, dass Mark Cavendish auf der ersten Halbetappe Zweiter geworden ist, war an dem Tag dann am Ende des Tages nach dem Mannschaftszeitfahren der Leader.
Ja, also alles, was wir uns vor der Saison gewünscht haben. Er gewinnt nochmal irgendwas oder kommt nochmal in so ein Leader-Trikot. Der sympathische Brite, so zumindest meine Meinung. Nicht jeder hier in dem Podcast hat diese Meinung. Ich grüße an dieser Stelle den lieben Chris.
Ja, und dann möchte ich noch sagen, Etappe Nummer 2
Da wollte ich hin.
gewonnen von Jonas Vingegaard. Also man sieht, das war da scheinbar so ein Rundkurs. Sogliano al Rubicone hieß der Anstieg, der da zweimal ab, nee, waren glaube ich sogar zwei, viermal absolviert werden musste. Und am Ende gewonnen von Jonas Vingegaard, aber auf Platz 8, ganz bemerkenswert, Marco Brenner mit nur 18 Jahren.
Ah, das war dieses Talent, was du schon immer mal wieder, dessen Namen du hier hast fallen lassen. Ja, das kann man in der Tat sich sehen lassen. Also mit 18, da habe ich
Da
gerade.
waren ja jetzt auch einige gute Fahrer dabei, die zum Beispiel Sergio Henao, den er da hinter sich gelassen hat. Also das war jetzt nicht unbedingt Laufkundschaft.
Nee, also Grüße mal an das Team DSM an der Stelle und Glückwunsch. Also das Einzige, ich habe nur das Problem mit dem Namen Augsburg, mit dem Platz auf Earth. Das ist eine sehr lange Geschichte, aber Augsburg fällt mir immer schwer. Das war Etappe Nummer, dum, dum, dum. Wo waren wir? Zwei. Was kommt da noch eigentlich? Warte mal. Etappe Nummer zwei. Jetzt habe ich mich hier mal wieder komplett
Etappe
verloren.
Nummer 3, Riccione. Ich glaube, das ist da, wenn mich nicht alles täuscht, in der Gegend um den Gardasee.
Klingt für mich
Ja,
plausibel.
war dann eine ziemlich hügelige Etappe am Ende von Ethan Hayter gewonnen vom Team Ineos Grenadiers.
Ja, auch noch nie gehört, den Namen, um ehrlich zu sein. Also ist mir bis dato noch nicht untergekommen. Dann gab es noch San Marino, San Marino. Nee, das wird es morgen geben. Da geht es dann weiter, noch zwei Etappen. Und damit hast du mich und wir euch auf den aktuellen Stand der Dinge gebracht bezüglich aller Rennen, die veranstaltet wurden. Bleibt es noch, einen kurzen Blick in die nahe bis mittlere Zukunft zu werfen? Was kommt in Kürze? Und da machen wir einfach mal den Kalender auf. Ein Kalender ist meistens gut dafür, um in die Zukunft zu gucken. Da erzähle ich niemandem was Neues. Und da sehe ich, hier haben wir einen Haken hintergemacht, hier haben wir einen Haken hintergemacht. Die Vuelta de Catalunya wird noch beendet. Dann kommt der E3-Preis, der jetzt E3 Saxo Bank Classic heißt. Dann Gent, Vevelgem in Flanders am 28. Heute ist der 24, 25. Ne? Heute ist der 25., glaube ich.
Ja, genau.
Das vielleicht auch für euch zur Einordnung. Naja, dann die Vastgoedservaara Flandres und nächster großer, also das nächste große Taschentuch, Knotentaschentuch müsst ihr euch dann machen am 4.4. die Flandernrundfahrt. Das ist doch dann Ostersonntag, ne?
Ostersonntag ist das, genau. Der Ostersonntag, Flandernrundfahrt und alle Freunde der Klassiker, der belgischen Klassiker kommen in der nächsten Woche voll auf ihre Kosten. Wie gesagt, erst E3-Preis, dann Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen und dann die Ronde.
Ja. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip ab morgen 1, 2, 3, 4 Runden, 4 Rennen mit dem großen Abschluss der Runde von Flandern.
Genau, ja.
Ja. Ist eigentlich der beste Grund, dieser Pandemie zu entfliehen, sich einfach nur zu Hause einzuschließen und ein paar Leffes zu kippen, ein paar Pommes zu frittieren und sonst nichts anderes zu machen.
Das kann man durchaus tun.
Es klingt für dich nicht, als wäre es absolut erstrebenswert. Aber wenn du wie ich jetzt noch hier so circa einen Meter neben dir noch so einen Rollentrainer stehen hättest, den du dazwischendurch mal wieder zum Frittierfett abbauen nutzen könntest und zwei Stündchen aufs Rad dich schwingst, dann klingt es wiederum weniger schlimm.
Da wäre mir die Motivation schon wieder vergangen, wenn ich sehe, dass am nächsten Montag hier 21 Grad werden sollen.
Okay, ja, Punkt Goldmann, Punkt für dich. So, 4.4., ich denke mal bis zum 4.4., ich weiß nicht, ob wir bis dahin, aber nach der Runde von Flandern sollten wir uns einen dicken, fetten Termin in den Kalender machen, vor allen Dingen, als, um dann schon vielleicht mal Paris-Roubaix, die fast direkt in der Woche danach kommen wird, anzukündigen. Und spätestens nach Paris-Roubaix und Flash Wallon Amstel Gold Race, Lützis-Bastogne. Dann, also ich sag mal, der April gehört den Belgiern. Das kann man einfach so sagen. Ich weiß gar nicht, kann mich nicht erinnern, war es immer schon so, dass alle, also Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, Amstel Gold, Flash Wallon, Lützis-Bastogne, Lützis, das alles in so schneller Abfolge war?
Ja, das ist immer so, dass das
komisch ist mir noch nie, also dass das so
im April Wochen, alles ist.
Dass das so schnell war, naja. Gut, dann haben wir den Teil erledigt. Wir haben die Vorausschau. Ich habe heute keine Kapitel gemacht, ich Idiot. Na, ist nicht gut. Kommen wir noch zu den sonstigen Meldungen, die dieses Mal... Ach, es könnte kurz werden, könnte aber auch lang werden. Müssen wir mal gucken, was draus wird. Eschborn ist abgesagt, beziehungsweise verlegt. Ich glaube noch nicht so richtig daran, dass das nochmal passiert dieses Jahr. Ich bin auch gespannt, ob das Jahr, ob das Rennen überhaupt nochmal so richtig aus dem Quark kommt. Ich meine, wenn ein Rennen in Deutschland es irgendwie verdient hat, finde ich, oder mit der längsten Tradition, also es ist natürlich, wäre es natürlich rund um Köln, ne, aber danach direkt Eschborn, City Loop oder wie es jetzt auch immer heißen mag. Ich bin gespannt.
Eschborn Frankfurt. Eschborn Frankfurt.
Ja, aber da gab es doch auch alle möglichen Namen, oder?
So ist es, ja. Also das Rennen soll jetzt statt am 1. Mai am 19. September stattfinden. Einfach, denke ich, vor dem Hintergrund, dass Großveranstaltungen so nicht stattfinden. Im Mai auf jeden Fall. Und 19. September, ich weiß nicht, ob da dieses Datum zu halten ist. Ich glaube, da sollen dann auch die Jedermänner fahren, wenn ich richtig informiert bin. Und ja, wie gesagt, lässt sich schwierig vorhersehen, wie die Situation im September ist.
Eine Woche vor der WM, ne, wird einerseits von den Herstellern, von den Veranstaltern als Argument geführt, okay, könnte eine Generalprobe für die WM sein für die Personen. Ja, andererseits könnte man natürlich sagen, werden vielleicht auch andere sagen, ja, ob ich da nochmal was riskiere da an der Stelle. Ich glaube, je nachdem, wie man sich zurechtlegen möchte, kann man sich's zurechtlegen. Wäre vielleicht auch mal wieder eine schöne WM-Strecke, abseits meines großen Traums, den Nürburgring als WM-Strecke mal zu bekommen. Aber das werde ich, glaube ich, in meinem Leben nicht mehr erleben.
Ich glaube, die nächste WM, wenn eine in Deutschland ist, wird eher im Sauerland sein.
Ach stimmt, da war doch diese Vierer-Geschichte schon mal, ne?
Ja, genau.
Ja. Naja, vielleicht werde ich ja alt. Also ich hoffe, ich werde alt. Ne? Vielleicht so als alter Tatagreis verlasse ich nochmal kurz das Heim, um dann irgendwie nochmal zur WM auf den Nürburgring zu fahren. Verschiebung von Paris-Roubaix stand im Raum, habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
Da gibt es verschiedene Medienberichte, dass das Rennen angeblich schon abgesagt ist. Eine offizielle Bestätigung der ASO steht noch aus. Also da gab es neulich auch ein Interview, was ich gesehen habe mit dem, was war das, kein Bürgermeister, sondern
Departement.
Vielleicht würde man sagen Landrat irgendwie dieser Präfektur des Gebiets da um Roubaix, der sich sehr, sehr skeptisch geäußert hat, dass es stattfinden kann, weil ja gerade in der Region, also heute am Donnerstag gab es ja auch die Meldung, dass Frankreich generell zum Hochrisikogebiet erklärt werden soll. Da ist halt die Region rund um Paris und ganz im Norden sehr schwer betroffen. Und also ich schätze mal, die Chancen 80-20, dass es nicht an dem geplanten Termin am 11. April stattfinden wird, sondern im Oktober.
So schlimm, echt? Ach, Das missfällt ja mir jetzt. Ja. Ich hatte mich jetzt schon auf den April lang, okay.
Wäre es die Tour de France gewesen, wird es mit Sicherheit nicht abgesagt, aber es soll Bestrebungen geben der ASO, die sich wohl bemühen, da die Zuschauerzahl arg zu limitieren. Und dazu habe ich auch noch Eine ganz interessante Statistik. Ich glaube, irgendwo bei Twitter habe ich das gesehen. Eine Statistik mit der Belegung der Intensivbetten. Und da hat man gesehen, beispielsweise in Italien, wo jetzt beispielsweise Tirreno Adriatico stattgefunden hat, da war es halt von der Auslastung der Intensivbetten bei weitem nicht so intensiv, nicht so stark belegt. Ich glaube, da in der Region Nordfrankreich waren es irgendwie 140%. Also von daher
Okay.
schon irgendwo nachvollziehbar, wenn sie es verschieben sollten. Aber an gleicher Stelle möchte ich auch sagen, dass wenn das Rennen in Belgien hätte stattgefunden, es mit Sicherheit nicht abgesagt werden würde.
Ja, also schlagen zwar, also von mir aus, ne, der Vernunftmensch in mir sagt alles ab. Alles ohne Wenn und Aber. Wir müssen jetzt einfach die Scheiße kurz mal runterdimmen und dann wird wieder alles gut. Andererseits, ne, Paris-Roubaix. Mein erster Gedanke jetzt, wo ich das gelesen habe oder mitbekommen habe, wo du es mir erklärt hast, ist natürlich, ja, eigentlich freut sich der Thomas, weil im September regnet es vielleicht dann eher mal. Aber so weit dann in die Zukunft können wir auch nicht gucken. Finde ich, ein extrem schweres Thema.
Genau, das ist ja auch extrem komplex, wenn man mal auf
Ja.
andere Sportveranstaltungen blickt. Klar, der Radsport ist da eine Sondergeschichte, weil es da halt schwierig ist, Zugänge zum Rennen zu regulieren. Aber ja, was willst du halt machen? Wer weiß, wie lange das jetzt dann noch andauert und ob man dann ja auch beim Sport alles auf Dauer zusperren möchte.
Also ich, in meiner naiven, romantischen Sicht der Dinge hätte ich es gerne, dass man jedes Rennen stattfinden lässt und den Zuschauern vorsagt, pass mal auf, jedes Rennen findet auf Bewährung statt. Wenn ihr bleibt weg, bleibt zu Hause, macht den Fernseher an, guckt es euch zu Hause an. Wenn die vorbeikommen bei euch, winkt aus den Fenstern, applaudiert aus den Fenstern, schreit sie an, sonst was, bleibt zu Hause. Und wenn das nicht funktioniert, wenn wir einfach das Gefühl haben, es ist nicht mehr sicher, wir können das den Leuten nicht, wir können da nicht hinterstehen, was wir machen, ab dann wird abgesagt. Klar wirst du den einen oder anderen Idioten haben, der sich nicht dran hält, aber wenn das in der Summe sich mal alle Radsportfans gemeinsam dafür entscheiden, nicht hinzugehen, einfach es am Fernseher sich anzuschauen, weil man den Sport liebt und dann darauf verzichtet, vor Ort zu sein, dann müsste das doch eigentlich gehen.
Ja, die Belgier kriegen es ja sehr gut hin. Also da hat
Ja.
man im letzten Jahr gesehen, da war fast kein Mensch an der Strecke. Die haben sich strikt daran gehalten. Aber ich weiß nicht, wie das halt dann in Frankreich sein wird. Also bei der letzten Tour de France haben wir ja gesehen, dass da doch einige Leute da an der Strecke waren. Und bei Paris-Roubaix weiß ich nicht, wie das ist.
Ja, aber man muss, also mittlerweile bin ich eigentlich davon ab, an die Vernunft der Menschheit zu appellieren, weil ich einfach mittlerweile glaube, dass es nicht viel bringt. Aber ich möchte den Glauben daran doch nicht verlieren. Einfach. Und wenn ich dann die Straße runtergehe und sehe da ein Fan stehen, dann haue ich ihm einfach im Kopf. Nee, mach ich auch nicht, aber eigentlich wäre das mein Wunsch, dass die Radsportfans da eigentlich einfach klug genug sind. Ich weiß, dass es eine naive Sicht der Dinge ist, aber ich möchte es so gerne glauben, dass das funktioniert.
Ja, wie gesagt, also sehr, sehr schwierig. Ich könnte es verstehen, wenn das Rennen verschoben werden würde, aber auf der anderen Seite frage ich mich auch immer, wird es dann im Oktober besser sein?
Ja, wird
Also
es.
man weiß ja auch nicht, was einem da jetzt noch blüht. Also jetzt sagt man zum Beispiel, Impfen ist der Ausweg aus dem Ganzen, aber wer weiß, ob da nicht dann doch irgendwie wieder eine Mutation kommt, die
La
alle
la
Impfstoffe ad
la
absurdum
la
führt.
la 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 la. Ich höre nicht hin, ich höre es nicht, ich höre es nicht. La la la. Nee, du hast natürlich vollkommen recht, aber in Ermangelung an Alternativen ist auch eine schlechte Möglichkeit vielleicht die beste Möglichkeit.
Ja.
Habe ich mir gerade
So oder
mal
so
überlegt.
ist es ein Dilemma.
Ja, es ist ein Dilemma. Genau, man kann, eigentlich wird man wahrscheinlich nie die richtige Entscheidung treffen können, deswegen muss man die mit dem geringstmöglichen Schaden treffen und da ist das Menschenleben dann auch weit vorne. Aber hoffen wir doch einfach mal, vielleicht können wir doch an das die Vernunft appellieren und viele Leute halten sich dran. Vielleicht muss man auch mal einfach sagen, man muss das auch klar vorher sagen, ne? Pass auf, Jungs, Mädels. Ja, die Mädchen sind ja meistens klüger. Die machen nicht so dumme Sachen. Wir fahren jetzt das erste Rennen, die Runde von Flandern findet statt. Aber wenn es nicht funktioniert, dann ist der Rest abgesagt vom Bums.
Ja, aber es ist ja wieder ein ganz anderes Land. Also Belgien und Frankreich lässt sich da ja wenig miteinander vergleichen, wie ich vorhin schon gesagt habe.
Ja,
Ich
aber
bin
man ist.
sicher, dass es in Belgien stattfinden würde, aber in Frankreich, ja, das ist da wahrscheinlich nicht so ja, Radsport.
Stell dir mal vor, die Belgier reißen, sich zusammen und sie sagt, ja, alles gut, okay, so können wir Paris-Roubaix stattfinden lassen. Dann lässt man Paris-Roubaix stattfinden und die Franzosen reißen sich nicht zusammen. Dann marschieren die Belgier doch ein in Frankreich mit all ihren Truppen.
Zumal es gäbe ja, glaube ich, auch die Möglichkeit, weil es ja sehr nah an der belgischen Grenze ist, weiß ich nicht, ob es da die Möglichkeit gäbe, da eine Alternativroute über Belgien zu finden.
Nee, das ist nicht mein Paris-Roubaix. Das ist nicht mein Paris-Roubaix. Das geht nicht, geht nicht. Ach nee, ist alles scheiße. Jetzt hast du mich wieder runtergezogen, Mann. Nee, hast du nicht. Aber das findet jetzt statt, das habe ich jetzt gerade beschlossen, so. Weil alles gut wird bis dahin. Das sind ja noch 2 Wochen. Also kann sich ja noch vieles gut tun in der dritten Welle.
Entscheidung soll es wohl Anfang nächster Woche geben, habe ich jetzt gelesen.
Ja, dann rufe ich jetzt noch ein paar Leute an und regel das. Wie ich das auch geregelt habe, dass Kreuzweig, Helsinki und Van Emden bis 2023 bei Jumbo bleiben.
Ja, fand ich ganz interessant, dass da jetzt auch ein Steven Kreuzweig seinen Vertrag nochmal verlängert hat, weil doch in der Mannschaft, also man hat jetzt auch schon wieder Bilder von Tom Dumoulin auf dem Fahrrad gesehen, doch viele Klassementfahrer sich tummeln. Man weiß auch nicht, welche Ambitionen Wout van Aert beispielsweise noch in Richtung große Rundfahrten hegt.
Naja, aber ich bin ja auch immer, ne, der Gedanke könnte ja auch sein, alles klar, ne, wir verlängern jetzt mal hier mit ihm, dann können wir uns ihn wenigstens, ne, also ist er versorgt, wir haben ihn an uns gesichert und dann wandert er nicht so einfach mal schnell eben ab.
Oder? Ja, aus Teamsicht klar, aber aus Fahrersicht.
Ach, er nimmt jetzt mal das Geld mit, ne, und wenn es am Ende des Tages er jetzt doch zu einem anderen Team will, dann sollen die ihn freikaufen, das wäre, also ich glaube ja, aber dass diese ganzen Verträge sind nicht so viel wert, wie das die Tinte, die da benutzt wird, um es draufzuschreiben. Also ich glaube, für den Fahrer zumindest hat er jetzt nochmal zumindest die Zeiten auskommen, ist gesichert und ja, gut ist. Also freut mich aber für Kreuzweig, der da in dem Team schon, die wollen vielleicht auch einfach mal was Großes aufbauen, ne? Also vielleicht werden jetzt neue Ineos mit ganz vielen Kapitänen, aber keiner mehr, der die Arbeit machen will. Wirkt vielleicht sogar ein ganz kleines bisschen in die Richtung geht. Und dann kommen wir zu dem Thema, auf das ich eigentlich am liebsten schon, was ich schon gewartet habe. Du hast die Tage mir eine Nachricht geschrieben, guck mal hier, irgendwie so Wattwerte explodieren. Wo ist dein Link? Hast du noch einen Link für mich? Nee, ne? Ich nicht mehr. Im Prinzip.
Also ich hab mal ein bisschen recherchiert, die Tage und ein paar Zeiten und Daten zusammengeschrieben. Also es ist ja sehr auffällig, dass seit dem Restart im letzten Jahr im Juli bzw. August nach der Corona-Pandemie oder ja, nach der ersten Phase der Corona-Pandemie, da die Zeiten an den Bergen förmlich pulverisiert werden. Also ich habe mal beispielsweise geguckt, im letzten Jahr bei der Tour de France, diese Etappe über den Peresurt, wenn du dich erinnern kannst, über die Ostseite ist Tadej Pogacar diesen Anstieg mit 24 Minuten 35 gefahren und zum Vergleich im Jahr 2003, also das waren 462 Watt für ihn. Das kann man nachlesen bei Kronos Awards. Also das ist so eine französische Seite, die befasst sich nur mit diesem Gebiet im Prinzip. Und die haben das errechnet. Das waren für ihn 462 Watt, 6,6 Watt pro Kilogramm, also über rund 24 Minuten. Eine Vergleichszeit im Jahr 2003, 454 Watt, 6,55 Watt pro Kilogramm von Alexander Vinokurov. Oder beispielsweise, was wir vorhin hatten mit dem Anstieg Prati di Tivo, da ist ja der Rekord gepurzelt in diesem Jahr um 2 Minuten 16 und auch bei Paris-Nizza, La Colmaine, ist Primoz Roglic in diesem Jahr, es waren 38,33 gefahren, im letzten Jahr Nairo Quintana 38,52. Und im letzten Jahr, was auch noch sehr auffällig war, diese Etappe beim Giro Piancavallo, da sind Tao Geoghegan-Hart, Jay Hindley und Wilco Kelderman 37,51 raufgefahren, also 6,5 Watt pro Kilogramm wurden da von dieser Kronos Watts berechnet. Und ja, beispielsweise Marco Pantani, gut, das war eine Fabelzeit, 36-20, der war da nochmal um einiges schneller, aber im Jahr 2017 wurde der Anstieg auch gefahren und da war Vincenzo Nibali mit 39 Minuten und 10 Sekunden, eine Minute und 19 langsamer als die im Jahr 2020.
Ich finde gerade die letzte Zahl, die Aussage, Pantani war noch schneller, aber nur ein bisschen schneller, das macht mir am meisten Sorge, glaube ich, von all dem, was du gerade sagen hast.
Ja, aber natürlich lässt sich das immer so, also es ist, denke ich, keine wissenschaftliche Methode in dem Sinne, weil da zu viele Faktoren eine Rolle spielen, wie Wind, was sich alles schwierig genau berechnen lässt, aber es ist ja jetzt kein Zufall, dass dieser Trend sich sozusagen so fortsetzt über all die Anstiege.
Genau darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, jedes man kann mit Sicherheit nicht jede einzelne Zahl als Indikator sehen, aber die Summe macht es dann einfach, ne? Wenn man jetzt sagt, okay, hier ist es passiert, hier ist es passiert, hier ist es passiert, okay, vielleicht ist nicht jede Zahl zu 100%, wie soll man das sagen, also nicht jeder einzelne Wert als solcher macht die Aussage, bekräftigt die Aussage, sondern einfach die Summe der einzelnen Indizien oder die Summe, Indizien klingt jetzt zu strafrechtlich, aber zu die Summe des Ganzen, das macht ja das, wo man dann irgendwann mal sagt, okay, wo sehr viel Rauch ist, da ist meistens auch irgendwo zumindest ein bisschen Feuer.
Ja, und auch in diesem Jahr, also jetzt bei der Katalonien-Rundfahrt, diese beiden Anstiege, Portenay heute und Walter 2000, hat Walter 2000 Adam Yates seine eigene Bestzeit um 44 Sekunden verbessert. Mhm. Und auch bei der Etappe, die Chavez gewonnen hat, die hat dann 47,36 den Schlussanstieg gefahren und Quintana 2016 48,38, also eine Minute zwei war da Chavez schneller. Und vielleicht noch eine Vergleichszahl zu dieser Piancavallo-Leistung von Hindley, Tao Geo Gegenhardt aus 2020. Also die sind ja 37 Minuten 51 sozusagen geklettert, 6,5 Watt pro Kilogramm wurden da errechnet. Und im Jahr 2008, der Anstieg nach Otakam, wo Leonardo Piepoli die Tour-Etappe gewonnen hat, auch 37 Minuten 32, war das eine ähnliche Belastungszeit mit 6,5 Watt pro Kilogramm auch. Also die lagen da genau auf einem Niveau, was die Wattleistung über so rund 37 Minuten angeht.
Also zusammengefasst, wenn ich das richtig so wiedergeben.
Die Rennen werden immer schneller, also die Zeiten in den Anstiegen purzeln gerade so, wie es nur geht. Also der Poggio-Rekord wurde jetzt zwar nicht geknackt bei Mailand-San Remo, aber war auch nicht weit davon entfernt, die Zeit. Und was halt auffällt, ist, dass nicht einer oder zwei da so herausstechen, sondern die ganze Elite sozusagen, die Gruppe vorne ist unheimlich schnell.
Ja, genau, das wollte ich sagen. Ne? Also da eben schon mit den, waren es 19 oder 17 Fahrer. Es ist kein Phänomen, was jetzt einen einzelnen Fahrer betrifft, sondern es betrifft einfach alles in der Breite, nicht nur in der Spitze, sondern viele Fahrer legen da Werte hin, die
und da
Augen, wie sagt man, mit den Augen rollen lässt oder die Augenbrauen heben lässt, die einfach, also es sind ja jetzt nicht, also vor zwei, drei Jahren sprachen wir noch darüber, dass die Zeiten langsamer, dass das Peloton langsamer wird und dass das ein guter Schritt ist und eine gute, was mich dann auch, und das ist ein Punkt, den ich noch viel, viel wichtiger finde oder viel, viel kurioser finde, als jede einzelne Zahl, dass da nirgendwo so drüber gesprochen, geschrieben und spekuliert wird.
Ja, also ich finde so in den gängigen Fachmedien, wenn ich das irgendwo durchgehe, beispielsweise, ja, weiß ich nicht, Radsport News oder die einschlägigen deutschen Medien und auch bei im englischsprachigen Raum, finde ich wenige Fachartikel dazu, die das Thema mal genauer unter die Lupe nehmen, aber ja, da sollte man aus der vorigen Zeit eigentlich gelernt haben und da auch kritische Nachfragen stellen, aber ich weiß es ja nicht, also da bist du vielleicht auch besser informiert. Vielleicht gab es in letzter Zeit auch irgendetwas, was sich in technischer Hinsicht geändert hat, dass die Räder plötzlich schneller geworden sind.
Nee, nicht in den Bereichen. Also du kriegst, Nein, nein und nochmals nein. Ich glaube, dass das Einzige, was man, also du wirst an keinem Rad, wirst du mit keinem Punkt an irgendeinem Rad, wirst du in der Hinsicht irgendwas erklären können. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und wenn man jetzt davon ausgehen würde, also am Gewicht, ne, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, diese berühmten, was sind das, 6,5 Kilo, glaube ich, die in
6,9 Kilo.
6,9?
Ich glaube, es waren 6,9, oder?
Ja, 6,9. Ja, kann gut sein. Ja, 6,9. Ne, diese 6,9 Kilo. Angenommen, man würde sagen, alles klar, wir senken jetzt den Wert von 6,9 auf 5,9. Könnte man meiner Meinung oder bestimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Problem wäre für den Hersteller, sofort auf diesen Wert runterzukommen. Ne? Aber selbst dieses eine Kilo, wenn man das selbst, wenn man jetzt sagen würde, okay, das macht dann einen Prozentsatz X aus, wird das nicht, ne? Zum einen müssen sie auf alle Räder dann verteilen. Das kann es nicht sein. Also technisch wage ich sehr zu bezweifeln, dass man da bis auf Marginal Gains, diese kleinen Unterschiede, dass man das alles damit erklären könnte. Wüsste ich jetzt nicht, welche Entwicklung in den vergangenen Jahren diesen Sprung erklären könnte. Also bin ich auch sicher, dass es keine gibt. Ganz, ganz einfach.
Ja, aber man, also wir haben ja früher schon immer so gesagt, also Team Sky, die sind ja jetzt so richtig professionell und drehen da jeden Stein irgendwie auf den Kopf. Da muss ja jetzt dann scheinbar viele Teams auf diesen Trichter gekommen sein, sozusagen das, was die Arbeit, die Vorarbeit, die Team Sky geleistet hat, nochmal ein Stückchen weiter zu treiben.
Nee, ja, aber was willst du denn noch weiter drehen, als das Team Sky gedreht hat, frage ich mich da. Ne, also, ne, es gab doch diese ganzen, diese Zusatzstoffe, wo Simon Geschke noch darüber gesprochen hat, naja, also so bringt es auch nicht und so viel
nützt es
auch nicht. Genau. Ne, aber das war ja jetzt auch etwas, das wird, ist schon vor der Pandemie, hat es die Runde gemacht.
Da wurde das schon eingesetzt, ja, glaube ich. Also von daher, aber vielleicht ist es jetzt auch weiter verbreitet, beziehungsweise da habe ich jetzt auch irgendwann mal gelesen, dass es zumindest von der WADA mal unter die Lupe genommen werden soll, dass es anders eingestuft wird. Aber da sind die Meinungen ja auch ganz differenziert, ob das jetzt wirklich so viel bringt oder nicht.
Ja, genau. Ne, also das würde ich dann mal behaupten, kann es auch nicht ausschließlich sein. Ich stelle mal die ketzerische Frage, waren eigentlich viele Fahrer viel alleine unterwegs? Und waren die Kontrollen vielleicht weniger dicht, als sie in der Vergangenheit mal waren? Weil einfach auch die Kontrolleure nicht so unterwegs waren, wie sie es hätten sein können in normalen Zeiten.
Letzteres mit Sicherheit. Also da wurde ja niemals so viel kontrolliert wie sonst. Also in Gesamt-Anti-Doping-Kampf-Hinsicht war natürlich, ist diese ganze Pandemie, wirft das Ganze um Jahre zurück.
Mhm. So, und ist nicht mal, also ich bin immer ein Freund davon, in den meisten Fällen ist die einfachste Erklärung oder die naheste liegende Erklärung ja doch die richtige. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ohne dass du es wirklich wolltest, oder vielleicht wolltest du es auch und ich habe es, du hast es sehr, sehr gut versteckt, ne? Wir sind einfach um Jahre zurückgeworfen worden durch die Scheiße. Also
also generell sage ich ja immer, für alle gilt immer, dass man nur also gilt immer die Unschuldsvermutung, aber die Erfahrungen, die man im Radsport gemacht hat, sind einfach die, dass es wenige oder fast gar keine Wunder gibt.
Ja. Ja, also es gibt halt ab und an das ein oder andere Talent, ne? Aber im Grunde genommen, Talent gewinnt auch nicht Rennen alleine. Ne? Das, ja. Ist einfach so. Ja, was machen wir mit der Erkenntnis jetzt? Also hast mich richtig, richtig runtergeholt, ne? Erstmal Paris-Roubaix wird verlegt und außerdem ist wieder alles wie früher.
Naja, weiter beobachten und auf jeden Fall immer wenn es sein muss, man den Zeigefinger heben, dass auch da das wieder mehr in die Diskussion kommt, ist, denke ich, wichtig. Weil nur wenn der Druck halt von außen auf die Blase Radsport hochgehalten wird, kann sich da auch irgendwie was verändern.
Der Druck auf die Blase ist wichtig. Das ist so die Quintessenz dessen.
Das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber es ist dabei rausgekommen.
Ja, genau. Ich muss hier mal ganz kurz hier. Ich bin ja sehr schlecht in Merken von potenziellen Namen für die Folge. Der Druck auf die Blase ist wichtig. Ja, Downer am Ende, sicher, super, schön, danke. Der Druck auf die Blase ist wichtig. Aber andererseits, ne, wo kein Beweis, wo kein, ne, also ohne Beweis kein Urteil oder keine Verurteilung. Gab's nicht, ne? Und auch, und andererseits, ne, eine Meldung auch, die du mir die Woche schon mal vorzugespielt hast. Team Arzt Freeman, nicht Morgan, sondern Richard, wurde dann doch verurteilt, beziehungsweise was ist passiert?
Wurde
schuldig gesprochen, genau.
Schuldig gesprochen. Das war derjenige Arzt, der damals beim Team Sky tätig war, und da gab es so einige ominöse Bestellungen, unter anderem an das Velodrom in Manchester. Mhm. Mutmaßlich soll da Testosteron in einem Paket gewesen sein, und da wurde er jetzt halt dementsprechend schuldig befunden. Und
ist dafür der Begriff Bauernopfer erfunden worden?
Ich weiß nicht, ob er ein Bauernopfer ist, aber ich finde es auf jeden Fall schön zu sehen, dass man mit sowas nicht davonkommt, dass ein sowas auch immer, auch wenn es jetzt irgendwie, ja, was es ist, 10 Jahre später doch irgendwie.
Du warst gerade wieder weg. Muss ich mal gerade gucken. Entschuldigung. Bist du wieder da? Alles klar, scheint irgendwie im Internet hier ein bisschen mehr. Ja, Bauernopfer natürlich, ne, also damit meine ich eher so nach dem Motto, okay, da war wahrscheinlich noch mehr Leute involviert und er ist jetzt derjenige, der das ausbaden muss.
Ja, aber es war völlig zu Recht. War ja schon merkwürdig, also mit irgendwelchen Laptops, die er nicht wiederfinden konnte, wo die Daten drauf waren. Also da hat er sehr, sehr windige Ausreden gehabt, um sich da aus der Affäre zu ziehen, aber ist nicht mit davon gekommen.
Ja, eine Räuberpistole nennt man das, glaube ich, auch. Da kam ich mir manchmal, also wenn man diese Meldung gelesen hat, kam man sich ein bisschen vor, wie damals im 11. Schuljahr, als der Hund die Hausaufgaben gefressen hat. Ne, das ist alles so ein bisschen, ein bisschen so, also Ich denke mir immer, dass die Leute sich nicht selber schämen, so einen solchen Krams erzählen. Ne? Also muss man sich ja eigentlich dann auch derjenige, der mit ihm spricht, den angucken und sagen, ja, ist gut. Ist gut. Also, ne, wir haben es verstanden. Naja, aber ich glaube auch, dass die Quintessenz oder das Bottomline, die du angesprochen hast, es zahlt sich nicht aus. Am Ende kommt doch hoffentlich zumindest mehr raus, als im Verborgenen bleibt. Und am Ende des Tages hat er ja sein Urteil bekommen, und das völlig zu Recht.
Ja, und da gibt's jetzt auch Stimmen, also von Politikern, die da weitere Konsequenzen auch für das jetzige Team Ineos Grenadiers noch fordern. Ein Parlamentarier hat gesagt, dass zum Dave Brailsford da jetzt auch an der Spitze nicht mehr tragbar ist.
Ja, das muss man. Also ich finde es immer schwierig, wenn Politiker sich da jetzt einmischen, die wirklich auch, behaupte ich jetzt einfach mal, wenig Ahnung von der Materie da an der Stelle haben. Also das ist ja wie wenn auf einmal, keine Ahnung, Jens Spahn für Süßigkeitenwerbung macht, bloß weil er ein Duplo gegessen hat. Halte ich für schwierig, dass da solche Leute sich dann. Dass Brailsford vielleicht eine umstrittene Person ist, dass man durchaus dieser Meinung sein kann, aber dass sich Politik jetzt irgendwann wieder einmischt, finde ich auch ein bisschen populistisch, muss man so sagen. Wenn Patrick Lefebvre sagen würde, der Brailsford ist nicht mehr ertragbar, dann hätten wir zumindest wenigstens was zu lachen an der Stelle. Ne, aber bei einem Politiker, da weiß ich mir noch, denke ich mir immer so, wer hat dir denn jetzt das Mikrofon für die Aussage gegeben? Ja, Albern. Aber Lefebvre denkt, prügelt sich ja lieber verbal mit Ralf Denk in der Öffentlichkeit, wie du mir mitteilen durftest.
Ja, also sehr ungewöhnliche Geschichte. Angeblich soll da Ralf Denk dem Patrick Lefebvre, wo der Sponsorenvertrag mit De König ja ausläuft, ein Angebot gemacht haben, das Team zu übernehmen, und daran soll unter anderem auch der Chef, also von Bora, Willi Bruckbauer, interessiert gewesen sein, weil die da natürlich gewittert haben, dass sie so Fahrer wie Remco Evenepoel dann beispielsweise kriegen können. Und daraufhin hat halt der Patrick Lefebvre, der Boss von De König, das öffentlich gemacht, und ja, seitdem haben sich die beiden da so ein bisschen medial eine kleine Schlammschlacht geliefert.
Also Also es gäbe jetzt wohl auch Regularien, nachdem das eigentlich gar nicht möglich wäre. Aber Denk hat sich auch mit Lefebvre schon mal getroffen und also alles ein Riesendurcheinander. Also das ist wieder so Radsport, wie ich ihn liebe, ne? Also alles so ein bisschen neben der Spur, keine richtigen Profis und Lefebvre steckt wieder irgendeinem Journalisten etwas, weil er irgendwie angepisst ist auf irgendjemandem und kommt dann wieder auf so einen Ralf Denk, der dann auch eher so ne, konservativ, traditionell, vorsichtig agieren möchte. Aber andererseits die Nummer jetzt das ganze Team aufzukaufen, nur weil man eine Infinite-Pol haben möchte, klingt auch wieder so nach einer Räuberpistole. Also das, ich glaube, das ist so ein Bestandteil des Radsports abseits des Rennens wirklich, wo ich wirklich eine wahnsinnige Freude dran habe. Wie sind schon am Schlachten oder dieses Gossip.
Es ist wie eine Seifenoper, ja. Ja,
das ist das Wort, was mir nicht einfiel, danke.
Also so eine Daily Soap fast.
Ja.
Aber auf der einen Seite denke ich mir halt, ja, Ralf Denk muss halt auch wissen, mit wem er sich da an einen Tisch setzt. Absolut. Wenn er mit Patrick Lefebvre sich einlässt, da weiß man schon, dass der ja nicht zimperlich ist, wenn es darum geht, der Trump des Radsports, seine eigenen Interessen zu vertreten und das durchzuboxen.
Was hast du denn heute hier für eine Phrasenmaschine, der Trump des Radsports?
Das hast du noch nicht gesagt in einer Folge.
Das habe ich gesagt?
Ja.
Oh Gott, siehst du mal, das habe ich gesagt?
Ja, das hast
du dir gemerkt, das ist ja das noch viel schlimmer. Der Trump des Radsport.
Boah. Er ist ja auch auf Twitter sehr aktiv, obwohl ich glaube, Donald Trump ist da gesperrt, Lefebvre nicht.
Ja, Trump macht jetzt ein eigenes Netzwerk. Der Trump des Radsports. Der Druck auf die Blase ist wichtig. Kann ich mich gar nicht entscheiden, welcher Sendungstitel schön heißt. Ja, der ist halt unkontrollierbar, ne? Und wenn du mit Ralf Denk, wenn er sich mit dem einlässt, ne? Ein anderer Freund von mir sagte mal, wer sich mit Hunden schlafen legt, muss ich nicht wundern, wenn er mit Flöhen aufwacht, ne? Also, das ist ein Spiel mit dem Feuer, so jemanden. Andererseits, so ein Lefebvre, er bringt halt dein Team immer wieder in die Medien. Ne?
Die Frage ist ja, was möchte er damit jetzt bezwecken? Also ganz interessant fand ich das angeblich.
Wer von beiden? Denk oder Lefebvre?
Lefebvre. Ganz interessant ist, dass er bis 31. März da was verkünden will oder ja zu einem Ende kommen will, mit seinem Sponsor zu verhandeln. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass es eine bewusst lancierte Geschichte von ihm auch ist, um da so ein bisschen, ja, seinem Sponsor die Pistole auf die Brust zu setzen.
Ja, das glaube ich auch. Das ist so klappern damit. Ne? Also vielleicht noch nicht mal, also du meinst so nach dem Motto, dem anderen Sponsor zu suggerieren, hey, ich habe hier auch andere Leute, mit denen ich gemeinsam was machen
genau,
könnte.
Genau, ja. Und der Leidtragende davon ist das Team Bora bzw. Ralf Denk, der halt als Druckmittel genutzt wird.
Ja, ein bisschen blöd dasteht. Aber das würde ja andererseits auch bedeuten, dass dieser Plan von Lefebvre schon im Januar geschmiedet worden wäre. Und ich halte ihn ehrlich gesagt dafür zu impulsiv, dass der schon 2 Monate im Voraus sich denkt, ich treffe mich jetzt mit Denk und den anderen von Bora, damit ich dann in 2 Monaten einem potenziell anderen Sponsor gegenüber ein Druckmittel habe. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert.
Ja, weiß ich nicht, also. Denkbar ist da alles.
Denkbar ist da alles. Das ist noch ein Titel, mein Gott, noch. Es wird immer besser. Denkbar ist alles. Naja, jetzt haben wir wenigstens noch die Kurve gekriegt und ein bisschen gelacht am Ende. Umso besser. Wie ich jetzt höre, hat ein Sponsor, sagte Denk gegenüber Radsport News. Ich bin gespannt. Also zumindest ist das ein Teil, der mir sehr gut gefällt. Und solche Meldungen gerne mehr. Neue Rekorde am Berg gerne weniger. Und ich frage mich, warum ich eine Tasche mit einem Ersatzschlauch auf dem Fahrrad hängen habe, welches auf der Rolle steht. Ich Idiot. Naja.
Sehr sinnvoll.
Ja. Ich meine, ich könnte natürlich, wenn es jetzt anfängt hier zu brennen, relativ schnell das Hinterrad einspannen und mit dem Fahrrad flüchten. Und wenn ich dann einen Ersatzschlauch habe, wäre das nicht schlecht. Aber so also richtig clever ist, weiß ich nicht. Thomas, es war mir ein Fest. Vielen herzlichen Dank für die Updates. Vielen Dank fürs Runterziehen, aber auch wieder hochbringen. Wie mit der Bild-Zeitung, ne? Du fährst mit denen runter, aber fährst auch wieder hoch und umgekehrt. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken. Für eure Treue, für euer Zuhören, für ja, den Spaß, den ihr hoffentlich heute auch hattet. Für eure Spenden, entweder via Überweisung, Patreon, PayPal, über die Bestellung bei Amazon, alles das, was ihr uns da Gutes tut, was hier in Technik beziehungsweise Produktionsstunden und fließen kann. Möchte mich, ich wollte noch eine Sache, verdammt, das habe ich vergessen rauszusuchen. Es gibt jetzt diese Wahl, was war das, Deutscher Podcastpreis. Und da ist ein Fahrradpodcast auch mit nominiert. Wir nicht, aber ist auch egal. Ich finde, bei solchen Preisen sind sowieso sehr oft Damen und Frauen unterrepräsentiert. Völlig zu Unrecht. Und jetzt komme ich natürlich nicht mehr drauf, wer verdammte Kacke. Wer das war, der nominiert war. Ich wollte es mir merken. Ich habe es geretweetet. Ich weiß gar nicht, ob mit meinem Tweet oder Account. Irgendein weiblicher Fahrradpodcaster, Podcasterin natürlich, ist nominiert worden für den Podcastpreis Deutschlands. Guck mal rein. Stimmt bitte für sie ab. Ich komme nicht auf den Namen, wie so immer mein Name schlecht. Ich werde es nochmal raussuchen und sucht einfach mal danach. Bitte, bitte stimmt für die gute Dame ab. Bitte entschuldige gute Dame, mein schlechtes Namensgedächtnis. Thomas, mach's gut. Vielen herzlichen Dank. Passt alle auf euch auf. Habt schöne Ostern, wenn wir uns vorher nicht mehr hören. Und macht es gut. Tschüss.
Jo, danke auch. Tschüss.